Herzlich willkommen zur vierten Episode des Dicht am Fisch Podcasts. Dieses Mal auf dem Boden der Tatsachen mit Horst Hennings. Ich hatte das absolute Glück, Horst Hennings, die Angellegende, zu Hause bei sich in Nordfriesland besuchen zu dürfen. Ich habe mich bei Horst in seinem Angelkeller umgesehen. Ich habe mit Horst über seinen Werdegang und seine ganzen Erfolge gesprochen und es war total erstaunlich, wie absolut bodenständig und leidenschaftlich Horst zum Angeln eingestellt ist. Ich habe mit ihm ein bisschen über die Veränderung der Angelindustrie gesprochen, über seine dicksten Fische und schönsten Touren und natürlich gab es in der ganzen Folge auch den ein oder anderen Horst-typischen Spruch für euch. Ich glaube, ich habe es auf jeden Fall geschafft, hier in über einer Stunde 47 ein Porträt einer ultra sympathischen und vor allem authentischen Angellegende zu zeichnen. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß bei diesem stammtischmäßigen Gespräch habt, wie ich es hatte. Ihr könnt euch wie immer die Fotostrecke und den dazu passenden Artikel auf der Dicht am Fisch Website auf www.dichtamfisch.de angucken und werdet da dann auch Bilder sehen zu einigen Dingen, die Horst und ich in dem Podcast ansprechen und besprechen. Ich will auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören, wo auch immer ihr gerade seid, im Auto, auf dem Weg ans Wasser oder vielleicht leider auch auf dem Weg zur Arbeit. Hört zu, gönnt euch die nächsten 1 Stunde 47 mit Horst Hennings. Ich sitze jetzt hier mit der Legende Horst Hennings. Horst, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir hier zu quatschen.
Kein Problem.
Der Plan war ja, dich ein bisschen vorzustellen, dich zu porträtieren. Und zwar dir mal mehr Zeit einzuräumen als ein 10-Minuten-Auftritt im Fernsehen bei irgendeiner Talkshow oder einer Doppelseite in Kutter und Küste, wo du erklärst, mit welchem Pilger man was am besten fangen kann. Ich bin tatsächlich ein bisschen ehrfürchtig und für euch, die jetzt zuhören, gleich auch ins Fettnäpfchen getreten, weil die Technik hier nicht funktioniert hat. Und Horst ist ja aber ein Tip-Top-Praktikant. Und hat mir sehr gut geholfen und wir nehmen Horsts Tonspur auf Horsts Laptop auf. Ja. Also will ich hier gar nicht sagen, dass ich alles geil gemacht habe, aber Horst hat mir den Arsch gerettet.
Na, die richtige Idee gehabt zum richtigen Zeitpunkt.
Ja. Naja, so ist das mit der Technik. Horst, ich bin ein bisschen ehrfürchtig tatsächlich, weil du einer der Menschen bist in Deutschland, die beim Angeln natürlich im Vordergrund, im Fokus stehen, in der Öffentlichkeit stehen, dadurch, dass du auch viel im Fernsehen stattfindest und auch so ein bisschen für die Anglerschaft der alten Generation stehst, der aber heute immer noch top aktuell ist. Und du jemand bist, der so viel erlebt hat und ich glaube, du hast mir am Telefon schon, wenn wir vorher gequatscht haben, schon solche geilen Geschichten erzählt, dass es die nächste Stunde oder anderthalb Stunden gleich nur noch interessant werden kann. Sag mal, du bist ja über 70. Darf man sagen, wie alt du bist?
Ich werde in absehbarer Zeit 74.
74. Das heißt, du bist doppelt so alt wie ich, mehr als doppelt so alt wie ich und hast auch mehr als doppelt so viel erlebt. Sag mal, wie ist bei dir der Einstieg ins Angeln gewesen? Wir fangen jetzt mal ganz klassisch an. Hast du auch mit 3 schon denn von Papa und so weiter? Oder?
Nein, also bei mir in der Familie, ich stamme aus einer Fischerfamilie. Also das heißt, mein Vater war Fischer in Husum hier an der Nordsee. Aber ich selbst, kein Mensch hat geangelt in der Familie. Aber bei mir war es das wohl Urinstinkte. Ich habe immer so eine Sehnsucht nach dem Wasser gehabt und habe schon als Junge bei uns in der Husumer Au mit dem Handtuch mit meinem Bruder gemeinsam gefischt. Und wir haben da so Aale gefischt und hatten also immer eine Sehnsucht nach dem Wasser. Und das Wasser hat mich immer fasziniert und immer angezogen.
Das heißt, Papa war mit Netz und ihr habt das mit dem Handtuch die Fische genetzt.
Also das war, mein Vater war Fischer, aber dann damals war ja diese Nachkriegszeit. Ja. Dann hat er in unterschiedlichen Jobs auf dem Bau gearbeitet, also hat dann nicht mehr gefischt. Und aber ich selber hatte eben immer diese Beziehung, immer so eine gewisse Sehnsucht nach dem Wasser.
Ne? Ja, auch geografisch bedingt. Wir sitzen hier in Nordfriesland. Kommst du auch hier genau aus dem Ort?
Ich bin in Husum geboren.
In Husum, also aus der Gegend, genau. Sehr schön. Und dann hat es dich nach deinem Gastspiel in Kiel sozusagen hier wieder zurückgezogen.
Genau. Ich habe hier ein Haus in Bredstedt und also ich bin kein Großstadtmensch. Ich fühle mich mehr hier so in der Natur, in Ruhe hier. Und Bredstedt ist ein relativ kleiner, überschaubarer Ort. Ist alles super, alles easy hier.
Geht mir ähnlich. Also ich bin auch lieber auf dem Dorf. Sag mal, du hast ja dann im Laufe deiner anglerischen Laufbahn hunderttausende Meistertitel so ungefähr gesammelt. Aber hauptsächlich im Meeresfischen und auch im Stippen, ne?
Ja, also wie gesagt, also guck mal, das war ja eine ganz andere Zeit. Als wir angefangen sind zum Angeln, haben wir noch früher normal geangelt. Also ich habe eigentlich, als ich bewusst geangelt habe, ich habe natürlich als Junge dann schon geangelt, habe mich über jedes Rotauge gefreut, über jeden Stichling, den ich irgendwo gefangen habe. Molche haben wir gefangen. Also ich war ständig in der Natur. Wir hatten ja auch noch die Möglichkeit, auf der Straße zu spielen, als ich ein Kind war.
Ja.
Und sind natürlich dann auch praktisch in der Natur groß geworden. Wir haben Sprock gesammelt, das kennt heute fast keiner mehr. Das war der beste Köder, den wir finden konnten. Da haben wir alles mitgefangen.
Was ist das denn?
Sprock ist die Köcherfliegenlarve.
Das ist okay, so ein Holzstückchen
im Wasser, nicht? Und die kann man da rauspulen, ist eine kleine Made. Topköder. Es gab früher keine Maden zum Angeln. Also wir haben uns Teig selber gemacht, Brotteig, Kügelchen gemacht. Haben aber immer geangelt und waren immer am Wasser und haben also immer Spaß gehabt dabei.
Ne? Und was für eine Jahreszahl reden wir da? Also zu was für einer Zeit war das?
Also ich kann mich erinnern, ich habe, wie gesagt, immer schon ein bisschen geangelt. Richtig intensiv habe ich geangelt. Ich hatte einen Schulfreund, der war im Husumer Angelverein.
Ja, ja.
Und der durfte da, und der hat mich dann mal mitgenommen und dann war es um mich geschehen.
Also da war es auch schon so, Gewässer waren verpachtet, ja, Fischereirechte mussten geklärt werden und es war nicht so, man konnte einfach Wilder Westen spielen hier.
Also bewusst, meinen ersten richtig großen Fisch, das war ein Rotauge, da war ich stolz wie Oscar, den habe ich als Schuljunge gefangen, nicht? Und dann, ich sehe heute noch so vom Auge, wie die Pose unterging, wisst ihr, was ist, glaube ich, dieses Erlebnis, das vergisst
man so schnell. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Wir müssen, glaube ich, mal mit deinem Stuhl gucken, der knarrt. Und vielleicht merken die anderen das. Was machen wir da für ein Trickhaus?
Warte mal, ich hole mal einen anderen. Was bekommen wir hier?
Ja doch, wir machen eine kleine Werbeunterbrechung einfach. Und ich rede einfach weiter, weil wir wollen nicht schneiden. Ich schicke Horst jetzt hier durch die Gegend. Ich sitze nämlich bei Horst im Büro unter zwei Bildern von Fischkuttern und Dreimaster-Segelschiffen. Wie man sich das vorstellt, ich durfte eben auch schon in Horsts Angelzimmer. Und jetzt kommt Horst mit dem Stuhl wieder rein und jetzt geht das weiter. Sehr schön. Guck mal, das war gar nicht schlimm, entschuldige. Kannst du noch bequem sitzen? Ist das alles
gut? Ja, super. Ja. Viel besser als auf dem alten Bürodrehstuhl.
Siehst du.
Das ist auch ein Überbleibsel von meiner Tätigkeit im öffentlichen Dienst.
Ja. Hast du dir tatsächlich aus deinem Bürostuhl aus der Behörde denn mitgenommen? Horst war nämlich früher, darf man das sagen?
Ja.
Horst war früher Justizvollzugsbeamter? Justizbeamter, ne?
Genau.
Also du hast nicht die Knackis mit der Handschellen in den Gerichtssaal geführt.
Nein, also ich bin ursprünglich schon. Ich bin eigentlich so bei der Justiz eingestiegen als Justizwachtmeister und bin dann in den Ausstieg gegangen und bin zuletzt eben also im mittleren Dienst gelandet und dort dann auch pensioniert worden und habe dann eben auch da so ein bisschen in der Verwaltung gearbeitet und da war dann immer ein Bürostuhl über.
Hast du den gestempelten Büschen, hast gesagt, der kommt in den Knast, der kommt nicht in den Knast. Sehr schön. Eine Geschichte interessiert natürlich alle. Wir kommen jetzt mal ein bisschen zum Angeln. Ach so, wir waren bei den Meistertiteln.
Ach so, Entschuldigung.
Ja, bei den Meistertiteln. Also, Meeresangeln auf jeden Fall.
Ja, also wie gesagt,
tausendfacher Deutscher
Meister. Ich bin jetzt so ein bisschen abgeschwenkt. Ich bin dann eben, wir haben immer gestippt. Also, es war da die Hochzeit der Stippen. Da fing das auch an, dass wir früher noch so Glasfieberstippen hatten, dann kamen die ersten Kohlefaserstippen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mir dann nachher, weil ich auch an diesen Meisterschaften teilgenommen habe, habe ich mir dann mal so eine Stippe gekauft, die kostete damals 1000 Mark. Da hat zu meiner Frau gesagt, wenn ich die habe, das ist das Größte, also dann bin ich, was anderes brauche ich im Leben nicht mehr. Ja, und so ging die Entwicklung dann immer weiter.
Also gab es das damals tatsächlich auch schon, dass Ruten so teuer waren?
Ja, die ersten Kohlefaserstippen, ich weiß, es gab eine, die hieß, glaube ich, Black Princess, da kostete jeder 10 Zentimeter eine Mark. Ja, die war 8,50 Meter lang und die kostete 850 Mark. Nicht?
Und geil. Und das Geile war, die waren einfach leichter als.
Einfach leichter. Wir hatten also früher gesagt. Und dann fing das ja auch schon an, dass man so Steckruten hatte. Wir hatten ja früher immer nur die durchgehende Ruten, die wir dann so ausgepeitscht haben. Und dann konnte man schon aufstecken, die Ruten verlängern. Und wir haben dann viele Meisterschaften gefischt, überall. Also wir, meine Freunde und ich, wir sind überall gewesen in Deutschland. Jedes Wochenende irgendwo ein Wettbewerb. Also immer im Steppen, im Friedfischangeln. Und das letzte Erlebnis war eigentlich, dann sollte die deutsche Meisterschaft in Schleswig-Holstein stattfinden, im Nordostseekanal. Da habe ich mir dann nochmal eine Verlängerung gekauft für meine Stippe, fleißig trainiert.
Nochmal 2 Meter für 200 Euro.
Und dann von heute auf morgen war auf einmal Schluss. Dann gab es eben dieses Wettkampfverbot, wir durften nicht mehr um die Wette angeln. Und dann wurde das Stippen, quasi das offizielle Stippen eingestellt. Das gab es dann noch Hegefischen, es gibt heute noch
Vereinsangeln
und Ähnliches. Aber diese Meisterschaften waren dann eben ad acta gelegt, die gab es dann nicht mehr. Und durch meine Tätigkeit beim Landgericht, es gab hier im Kreis Nordfriesland eine Gebietsreform, bin ich nach Kiel versetzt worden und dann natürlich dadurch eben mehr mit dem Meeresangeln.
Kieler Förde erstmal.
Genau, und dann mit dem Kutter, also das war für mich das Größte, nicht? Mit dem Kutter rausfahren, diese Spannung an Bord.
Und dann so, hast du Salzwasser geleckt das erste Mal und dann war es um dich geschehen. Wann war das ungefähr, von Jahreszahlen her? So?
Also ich bin in Kiel, das ist jetzt gut, ich war fast 40 Jahre, also ungefähr gut 40 Jahre ist das her. Ne?
Also in den 70er, nee, gar nicht. Was war 80er? Nee.
Ja, wir haben jetzt 210.
220.
Ja. Ach, 220, ja, 1970. Ja,
also in den 70er,
ja,
das 70er war das.
Ja, ja, in den 70er Jahren bin ich nach Kiel schon versetzt
worden. Ah ja, okay. Und dann hast du angefangen abzusahnen und die Meeresmeisterschaften mit zu angeln. Und
ich hatte, mal sagen, Glück oder was weiß ich, ich sage ja immer, das A und O ist, wenn man auf den Kutter kommt, man muss das Wasser lesen, nicht?
Ja.
Man muss die Strömung und das muss man echt verinnerlichen und das hat bei mir immer gut geklappt. Und habe dann eben natürlich auch erst Lehrgeld bezahlt und geguckt und alles. Wir sind ja noch angefangen, klassisch mit Pilgen, nicht mit Drilling und Kopfdrilling. Und Beifänger fing dann erst an, so die sogenannten Jigs, das waren dann die ersten Anfänge. Hat sich dann im Laufe der Jahre geändert. Aber wir haben ja ständig nur mit monofiler Schnur geangelt. Mhm. Also so 50er, weil musstest du ja was Derbes, was
Festes. Ich wollte gerade sagen, ich habe meine erste Pilgrute auch noch mit 50er Mono und
schwere Stationärrolle und da war man ausgerüstet, als wenn man da irgendwo mit dem weißen Hai kämpfen sollte. Nicht? Und das hat sich ja im Laufe der Jahre enorm geändert. Aber ich war immer relativ erfolgreich. Nicht? Und wir haben dann ja auch so Vergleichsangeln gemacht. Man befindet sich ständig im Wettbewerb, egal.
Ja, ja.
Wenn ich mit meinem Kumpel zum Angeln gehe und der hat schon 3 Fische mehr als ich, das ist ja nicht, dass man ihm sie nicht gönnt, aber denk doch was gut, was machst du verkehrt, was macht der anders? Nicht?
Ich kann dir da, jetzt erzähle ich dir mal, ne, dem alten Hasen meine Geschichte von gestern zum Beispiel. Also ich komme von dem besten Meerforellenangeln meines Lebens zurück und ich war gestern auf dem Boot und wir haben, weil das Wetter nicht so geil war, die Stellen hauptsächlich mit der Spinnrute vom Boot befischt und zwischendurch sind wir mal ausgestiegen und mit der Fliege geangelt und ich hatte gestern den ganzen Tag über 4 Meerforellen und die beiden, mit denen ich los war, hatten beide über 30.
Oh.
Und am Ende war es so, dass wir alle mit den gleichen Köder geangelt haben und alle die gleiche Technik und am gleichen Platz. Ja. Und ich bin eigentlich immer einer, der sich mega freut für die anderen, wenn die einen geilen Fisch fangen, so, dann freue ich mich total mit. Ne? Aber wenn du dann in so einem exzessiven, perversen Angeln bist schon fast, ne, wo du so viele Fische fängst, Satan, dann hatte ich richtig schlechte Laune. Ne? Also da habe ich wirklich gedacht, warum kann ich jetzt nicht nur mal eben eine Meerforelle fangen?
Ja, ich kenne das. Also ich kann,
da vergleicht man sich dann doch immer wieder, auch wenn man eigentlich so wie ich sagt, so, nee, komm, lass mal.
Ja, dann mache ich auch kein Hehl draus. Also ich bin ja, mache ja auch noch so Schiedsrichter bei der Profiliga durch die Zeitschrift Fisch und
Fang. Ja, ja, genau.
Und dann tun wir die Angler, die da wirklich 10 Stunden stehen und ihre Köder da baden und rauskeulen und werfen und sowas, alles richtig leid. Weißt? Und dann kann ich richtig mitvollziehen, weißt du, wenn dann jetzt 2 Angler nebeneinander stehen und der eine schreit Fisch, dem fällt dem anderen erstmal gleich das Herz in die Hose. Weißt du?
Ja, ja, klar.
Dass er nicht, dass ihm den Fisch nicht gönnt, aber man weiß dann eben, man ist ins Hintertreffen geraten und da kann mir einer sagen, was er will. Wir befinden uns ständig im Wettbewerb, ob im Beruf oder sonst wo.
Ja,
nicht?
Und
das ist dann auch beim
Angeln. Schwer, sich davon frei zu machen. Ja. So, bei Profiliga, ne? Angelst du dann da manchmal auch mit? Also Nein. Wenn die Kamera aus ist oder sowas?
Also ich könnte beim Training immer frei mitfischen und manchmal juckt das auch in den Fingern.
Ja, deswegen frage ich mich gerade.
Also jetzt, ich würde mir das auch nicht mehr zutrauen. Also da ich angle leidenschaftlich gerne, nicht? Aber jetzt 10 Stunden da unter Dauerdruck, nicht? Und
nee, gar nicht als Teilnehmer, sondern wenn die Kamera aus ist und du als Schiedsrichter da an so einem Platz stehst, kannst du mir doch nicht erzählen, dass du dann nicht sagst, komm, gib mir, ich zeig dir jetzt, wie das geht.
Oder manchmal denkst du, und ich gebe dann auch schon manchmal den Tipp, oder ich sag, weißt du, legendär ist ja so, ich sag, die Leute fischen ja heute fast ausgiebig, ausschließlich mit Gummifischen.
Ne? Ja, ja.
Und ich sagte manchmal, nimm doch mal ein Eisen.
Ja.
Versuch doch mal was anderes. Weißt du? Guck mal, diese alten Klassiker, die funktionieren heute ja auch noch. Nicht?
Voll und richtig. Und weißt du, was geil ist? Auf meiner Liste, die ich heute mit dir besprechen will, steht, original hol das Eisen raus. Ausrufezeichen. Da wollte ich, genau, das ist ein Punkt, den ich heute mit dir besprechen wollte. Ich habe mit meinen Kumpels gerade so einen internen Wettbewerb laufen, dass ich irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, mich in diesem Köderwahn hinzugeben und habe gesagt, ich angle den Rest des Jahres auf Hecht nur noch mit Spinner, Blinker und Fliege, wenn ich mit Fliegengute fischen möchte. Und ich fahre damit momentan nicht schlechter. Also mein Kumpel Spinner Olli, ne, der angelt immer mit einem 6er Maps Aglia Long und fängt da riesige Meerforellen mit riesige Hechte und allen Scheiß. Ne? und gute Barsche und Rapfen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Alter, ich mache das jetzt auch. Ne? Und dann habe ich mir, glaube ich, für 60 Euro so habe ich mir neue Eisen geholt. Und klar, ein paar Blinker, ein paar Dreier und Vierer hast du ja immer irgendwie dabei. Ne? Jeder, der auch beim Angeln nicht einen Spinner in der Tasche hat, ist ein Spinner, meiner Meinung nach. Du, ne? Ja. Die funktionieren ja immer noch, die Sachen.
Du, ein Beispiel aus der Praxis. Ich komme gerade aus Berlin zurück. Wir haben für diese Fernsehserie Route raus 3 Tage in Berlin gedreht. Die Sendung wird am 3. Oktober gezeigt, also am Tag der Deutschen Einheit. Und haben in Berlin, da in der Spree, geangelt. Ein Johannes Dietl mit, der ja nun wirklich bekannter Barschangler ist, der mit den ganzen neuen Techniken sich auskennt und mit allen möglichen modernen Kram fischt, was ich kenne, die ganzen englischen Namen gar nicht, die ganzen Köder. Es gibt ja so viele verschiedene Rigs heute, was ich, früher gab es Blinker und Spinner, heute gibt es weiß ich was alles, Dropshot und diese ganzen modernen Techniken. Und die Barsche standen relativ weit draußen. Und ich war mit meinem klassischen Spinner, Dreier oder Vierer, eindeutig im Vorteil.
Welche Farbe nimmt man denn?
Also ich habe eigentlich nur 3. Ich habe den Black Fury, heißt er, der ist schwarz mit gelben Punkten. Mhm. Den gleichen gibt es Silber mit roten Punkten oder Klassiker Kupfer. Ja. Kupfer geht immer. Ne? Ja, also das sind so die Klassiker.
Ne? Dann muss ich mir merken, Kupfer habe ich nämlich nicht mehr.
Nee, also Kupfer war auch gestern eindeutig überlegen.
Ja, geil.
Ja, da haben wir nachher, also zuletzt haben alle 3 mit Spinner gefischt. Ne?
Das heißt, du hast, Hannes hat erstmal schön die Carolina Rig und Texas Rig und Dropshot und Kickback Rig und die ganzen Sachen gefischt.
Nein, er hat uns ja auch erklärt, was wir wollten, nämlich auch mal mit diese moderne Angelei, mit Baitcast und so. Und Heinz und ich haben vorher noch nie mit der Baitcast-Rolle geworfen. Ne? Ja. Ich habe wohl früher schon mal mit der Multirolle gefischt. Ich war auch in Norwegen auf Lachs und in Schweden und weiß ich wo. Und da haben wir, und Johannes hat uns dann die Grundbegriffe dieser Baitcast-Rolle erklärt, der Magnetbremse und der Fliehkraftbremse und den Wurfstil. Und wir haben einen Tag dann auch mit der Rolle geangelt und auch gefangen. Ne? Ist ja, wenn man es beherrscht, ist das ja eine tolle Geschichte.
Ja, auf jeden Fall.
Fischt man eine Hand und schöne leichte Rute und Rolle und so. Hat geklappt. Und Johannes ist eben dafür bekannt, was er macht, ja diese ganzen modernen Angelei. Und
voll, auf jeden Fall. Total, aber das heißt, am Ende habt ihr...
wir haben ja keinen Wettbewerb gefischt, aber man vergleicht sich ja, also der Spinner war dem modernen Köder überlegen, aber das schuldete einfach der Tatsache, dass wir mit dem Spinner weiter werfen konnten. Nicht? Du kannst ja so ein Maps 4, kriegst du ja relativ weit geworfen. Ja. Johannes mit seinem Ultraline-Gerät, warst du da mit so einem 3-Gramm-Kopf und Tungsten-Kopf und kleinen Gummifisch hinten und so, hat nie die Weiten erzielt. Und klassisch ist ja eigentlich auch, dass der Barsch schon an den Scharkanten steht, da warst du mit dem ultrafreien Gerät, aber an dem Tag war es eben nicht so.
Ne? Geil. Ja, das finde ich nämlich schön. Also gerade, also du kannst natürlich nicht an jeder Stelle immer mit dem Spinner fischen. Ne? Also wenn die Barsche jetzt am Grund stehen, dann Spinner durchsacken lassen, ist auch immer fies, ne? Aber dann kriegst du vielleicht einen Blinker runter. Ne?
Wir haben dann auch einen jungen Angler getroffen, der hat eigentlich nur Topwater gefischt. Ne? Ja. Der hat auch seine Barsche gefangen. Ne? Also das Wichtigste ist immer, man muss seinem Köder vertrauen.
Ja, man muss dran glauben, was man macht. Ne? Ist,
wenn du deinem Köder nicht vertraust, dann fängst du auch nichts.
Ja, das Problem hatte ich gestern auch und ich habe ihm nicht vertraut, habe zu viel rumgebastelt, da verlierst du am meisten Zeit drum. Mhm. Ne? Da kannst du vergessen. Okay, also ist deine klare Meinung, Eisen geht immer, Blinker und Spinner, wenn da nichts anderes läuft, sozusagen gleich das Ding.
Die Klassiker, draußen, die man eben kennt, weißt du, die hat ja jeder in seiner Kiste, jeder hat so ein Maps 3 oder Maps 4 in der Kiste und angelt damit und das sind eben altbewährte Methoden, die funktionieren. Das Neue funktioniert auch. Ne? Also ich habe mit Dropshot geangelt, habe richtig wunderschöne Barsche gefangen schon und das ist eine Angelmethode, die dann auch funktioniert. Ist ja im Grunde genommen alles das Gleiche. Ich bin ja so erfolgreich geworden beim Meeresangeln durch die Sieken. Ne? Mhm. Wir pilgen ja gar nicht mehr und im Grunde genommen ist jetzt Dropshot-Angeln ja nichts anderes. Ne?
Ja.
Du hast einen Beifänger
an der Seite
der bringt dir meistens die Fische.
Ich habe auch mal irgendwo gehört oder gelesen oder gesehen, dass du beim klassischen Dorschangeln vom Kutter, wo man ja eher weniger jetzt mit Gummifisch angelt oder so, sondern dass du den Pilker unten auch nur als Gewicht dran hast. Stimmt das? Oder also oft? Ihr hängt ja wahrscheinlich relativ, am Grund ab oder was?
Doch, nein, fast eigentlich immer ausschließlich. Also wenn wir hier bei uns in der westlichen Ostsee angeln, das sind ja natürlich nicht die riesigen kapitalen Dorsche, denn das Durchschnittsgewicht bewegt sich so zwischen 40, 50, 60 Zentimeter. Ne? Mhm. Viel größer sind die Dorsche nicht. Du hast mal einen Ausreißer dabei, der vielleicht 70 oder 80 ist. Ja. Aber das Gros der Fische ist eben dann so zwischen 40 und 60 Zentimeter. Und da habe ich für mich die Erfahrung gemacht und ich habe ja wirklich viele Meistertitel errungen und fast alle ausschließlich mit dem Jig.
Wir haben noch gar nicht gesagt, wie oft. Das haben wir eingefangen. Wie viel Meistertitel hast du denn
also jetzt? Ich bin 37 Mal deutscher Meister geworden. Also ich muss dazu aber betonen, nicht im Einzelnen, obwohl auch im Einzelnen mit der Mannschaft. Es gibt da unterschiedliche Angelmethoden.
Ja, ja,
es gibt Naturköderangeln, es gibt Kunstköderangeln.
Aber immer vom Kutter oder
immer
auch Brandung?
Immer nur vom Kutter. Ja. Wir haben auch in Brandungsangelmeisterschaften gefischt, da war ich allerdings nicht so erfolgreich, aber auf dem Kutter, ne, wie gesagt, mit der Mannschaft, schlesisch-holsteinischer Landesmeister und, also was man da so alles werden kann, habe ich da erreicht.
Ja.
Ne. Und der Höhepunkt war eigentlich, ich bin ja noch amtierender Europameister im Kunstköderangeln, weil es nach der letzten Meisterschaft noch keine neue gegeben hat. Ich bin vor einigen Jahren hier hinter die Medaillen, das leider ja kann keiner sehen. Es gibt ja von der FIP Chips, das ist unser Weltverband.
Ich fotografiere euch die noch.
Ne, da gibt es eben Medaillen und da bin ich Europameister geworden im Kunstköderangeln in Polen. Und das ist schon für den Angler, also wir bezeichnen uns ja auch irgendwo als Sportler.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
Nicht, das Höchste, also ich habe dann da in Polen in Lebba auf der Treppe gestanden, so ganz oben auf der 1. Und wenn die Nationalhymne klingt und die Deutschlandfahne wird hochgezogen, dann hat man schon ein bisschen Pipi in den Augen.
Das war ja, schon
ein erhabenes Gefühl. Nicht?
Das heißt, es ist eine Europameisterschaft, ne? Ausgelobt worden im Meeresangeln Kunstköder.
Ja.
Und da gab es einfach noch keine neue wieder.
Nein, seitdem keine neue.
Und wann war das? In welchem Jahr?
Da müsste ich jetzt nachgucken. Ich glaube, das ist jetzt 5 Jahre her. 4 oder 5 Jahre. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf alle Fälle war das letzte große Ereignis. Danach hat es noch eine Weltmeisterschaft gegeben. Und jetzt ist eben alles bedingt durch die augenblickliche Situation. Gibt es ja gar keine Vergleichskämpfe.
Hast du eine Weltmeisterschaft auch schon mitgefischt?
Ich bin Vize-Weltmeister geworden in Gibraltar im Brandungsangeln.
Wie ist denn das denn, wenn du bis jetzt ja hier bei so einer Weltmeisterschaft angeln die ja nicht in der Ostsee, ne? Also,
nein.
Da heißt es dann ja auch, du musst dich mal auf Mahi Mahi GT oder was weiß ich was, Barracudas einstellen. Fällt dir das leicht? Also,
ja, nein, also ist das ja so, was, guck mal, das A und O ist ja die Vorbereitung.
Ja, ja, klar.
Also guck mal, man muss sich ja qualifizieren. Du kannst ja nicht einfach sagen, also bei uns, ich fahre jetzt zur Weltmeisterschaft, sondern wir haben Ausscheidungskämpfe gemacht, wir haben diverse Angeln gemacht und dann kristallisiert sich eine Mannschaft heraus. Wir haben vom Deutschen Meeresanglerverband gab es ein Punktesystem. Mhm. Du kriegst, also wenn du den ersten Platz belegt hattest, ein Punkt, eine 50 Punkte und dann bist du runter auf einen Punkt. Und ich habe jahrelang in dieser Rangliste immer ganz vorne mitgelegen.
Mhm.
Nicht immer auf dem ersten Platz, aber ich glaube nie schlechter als 5. oder 6. Ich muss natürlich auch immer die hohen Punkte wieder verteidigen, die du mal errungen hast.
Ja, ja.
Und daraus wurde dann die Mannschaft gebildet. Dann gab es auch so ein Ausscheidungsfisch, ein Kaderfischen. Und die 5 Ersten haben dann eben das A-Team gebildet, die nächsten 5 das B-Team. Und das A-Team fährt dann zu Weltmeisterschaften, die an unterschiedlichsten Orten stattfinden.
Ja. Ich
bin in Italien gewesen, in Spanien gewesen, überall. Und das ist natürlich eine ganz andere Angelei.
Das heißt, du sitzt da heutzutage dann auch erstmal, telefonierst viel rum im Vorfeld,
ja,
und liest und schnackst mit Leuten und Internet und
holst die Informationen. Ich meine, das ist ja, da wird zum Beispiel ganz anders gefischt. Das ist reines Naturköderangeln und dann mit 3 Haken. Ja, du fischst mit 3 Haken bis zu 5 Meter langen Ruten sind da zugelassen. Das ist praktisch, du hast wie eine lange Stippe teilweise auf den Schiffen. Nicht?
Ja.
Das ist ein reines Grundangeln, also das Bleigewicht muss ständig am Grund sein. Nicht? Und hast du ja die Wahl, wie du die Haken anordnest,
ja,
wie groß du die nimmst. Das ist aber alles vorgeschrieben, die Hakengröße ist vorgeschrieben. Und das Schlimme ist, du kriegst die Köder ausgehändigt.
Ja.
Und das sind Köder, weißt du, das ist alles genau reglementiert, ne, wann du an Bord, welches Boot wird ausgelost, welchen Platz du an Bord hast. Und wer die 1 gezogen hat, darf als Erster seine Köderpakete nehmen. Dann kriegst du in der Regel Muscheln, Tintenfisch, Tobiasfischchen und die musst du dann zubereiten.
Ja.
Und wer in seinem Leben schon mal mit Muschelfleisch geangelt hat, der weiß, wie schwierig das ist, die in Haken zu bringen. Und die Experten jeden Tag nichts anderes machen. Nicht? Also das sind Leute, die machen Unterhandwürfe, du darfst nur den Unterhandwurf machen.
Mhm.
Die machen Unterhandwürfe, da habe ich Probleme, mit dem Überkopfwurf hinzukommen. Nicht?
Ja, okay.
Ja, mit ganz dünnen Schnüren. Also die machen aber nichts anderes. Nicht? Da so in der Welt führend sind die Italiener, die haben richtig Berufsangler, die nichts anderes machen. Nicht? Die angeln für irgendwelche Firmen.
Mhm.
Und die machen ja auch ständig diese Wettbewerbe in ihren Gewässern.
Ja, ja, klar.
Und die meisten ähneln sich ja, ob du jetzt in Italien, in Spanien, in Kroatien oder Montenegro, wo auch immer so eine Meisterschaft ist. Das ähnelt sich. Ne? Wir haben eigentlich nur eine Chance, wenn wir hier in unseren nordischen Gewässern, Belgien, Holland, vielleicht England, eine Meisterschaft fischen. Die ähnelt mehr unseren Angelarten.
Also sagst du auch, kaltes Salzwasser ist eher was für dich als warmes Salzwasser?
Also ich habe immer den Spruch gebracht, also ich friere lieber, als dass ich schwitze.
Alles klar. sehr schön. Hast du einen Lieblingsfisch?
Also zumindest ist Meeresfisch, also der häufigst von mir nachgestellte Fisch ist der Dorsch, aber so die Meerforelle ist schon faszinierend.
Ja, weil das ist bei mir genau das Gleiche. Ich habe es ja schon tausendmal hier auch an der Stelle gesagt, Meerforelle. Gibt keinen geileren Fisch, ne? Also es sieht geil aus, er schmeckt geil, er hat einen faszinierenden Lebenszyklus, das Angeln macht Spaß.
Das Faszinierende ist ja, was hat mein Kollege zu mir gesagt, was, wir haben ja früher wirklich, wir haben ja 10-12 Stunden in der Ostsee gestanden und die Köder rausgepeitscht, was, und wir haben da, was, dann haben wir Aussteiger gehabt, dann haben wir überlegt, wo dran liegt, wir haben ja früher nur mit monofiler Schnur gefischt, das war gar keine geflochten. Drilling zu klein, Drilling zu groß, zweiten Sprengling rein und diese ganze Palette rauf und runter, nicht, Köderfarbe und alles Mögliche ausprobiert, nicht. Und wir sind dann, ich bin ja nachts um 2 dann ans Wasser, im Dunkelwerden ins Wasser, um die ersten Stunden mitzufischen und den ganzen Tag durchgefischt, bis abends zum Dunkelwerden. Und irgendwann sagte mein Kumpel mal zu mir, du, sagt er, ist dir mal aufgefallen, wie wunderbar leer man im Kopf ist? Mhm. Und das ist an dem. Ja. Du stehst mit deiner Warthose und hast dieses weite Meer vor dir und denkst du, Mensch, wo ist jetzt der Fisch, den du gerne erledigen möchtest? Ja. Und wirfst dann da deinen Köder aus, was, und hängst deinen Gedanken nach. Du bist also... Du bist in einer anderen Welt.
Ja, ist, total.
Ist also faszinierend.
Ich mache auch nichts lieber als Wartangeln auf Meerforelle. Was machst du denn lieber, Fliegefischen auf Meerforelle oder Blinker?
Blinker. Also ich bin, muss ehrlich sagen, also ich beherrsche alle Angelarten. Ne? Vom Stippen über Grundangeln und Meeresangeln und
alles. Ja, ja.
Und Fliegenfischen tue ich mich sehr schwer mit, weil also beim Meeresangeln kommt es ja mehr so auf Wumms an.
Ja, ja.
Du weit werfen kannst, Brandungsangeln und alles was. Und jetzt soll ich auf einmal was wie mit dem Taktstock
was filigranes so
werfen und so, fällt mir schon schwer.
Bist mehr der Kerl fürs Grobe.
Ja, genau, so ist es. Und ich habe mal so einen Fliegenfischerkursus gemacht und wir haben ja auch im Harz schon mal auf Fliege gefischt und man lernt alles.
Ne? Ja, ja.
Das ist ja, wenn ich Fliege fische, dann fische ich mit Spirulino.
Ne? Ja, ist ja auch scheinbar der Meerfuch. Also ich will noch nicht vorausgreifen, aber es gibt wahrscheinlich bald einen Podcast, den ich mache, wo es dediziert um Meerforelle geht. Und von demjenigen, mit dem ich das mache, der hat gesagt, der Killer auf Meerforelle ist einfach Spirofliege. Also, ne, weil du kommst beider raus und du kannst langsam führen. Und
ist ja auch einfacher. Also du brauchst
keine
spezielle Fliegenrute, keine Fliegenschnur. Du brauchst, ne, das ist ja nochmal eine Wissenschaft für sich mit diesen ganzen Fliegen, mit Keule Schusskopf und was weiß ich, was es da alles gibt.
Wobei ich auch sagen muss, ich habe mich ja auch erst vor 2 Jahren ans Fliegenfischen rangetraut, weil ich vorher immer dachte, das ist so elitäre Kieferorthopäden-Scheiße und die Ruten kosten immer gleich 1.000 Euro und die Schnur kostet 8.000 Mark. Und dann gibt es dann diese ganzen neuen Begriffe und all so ein Zeug. Ne? Aber am Ende des Tages kann man auch übertreiben. Ne? Also ich habe auch nur eine einfache, relativ gute Fliegenrute, Schnur, bla bla, es funktioniert alles, ne, es macht super viel Spaß. Jetzt habe ich mir auch eine Hechtfliegenrute geholt und so. Und es ist gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Ne?
Nein, ist es nicht.
Aber Springerfliege am Blinker, das knallt auch, das ist ja mein Tipp. Ne? 50% meiner Spinnruten, mehr Forellen, fange ich auf dem Spinner, auf Springerfliege.
Das mache ich natürlich auch, weißt du. Und ich muss ehrlich sagen, also für mich ist die hohe Kunst des Fischens das Fliegenfischen. Also ich habe mal jemanden gesehen, der mit der Trockenfliege im Fluss unter Bäumen gezielt auf Eschen geangelt hat. Da habe ich den Hut gezogen. Nicht? Also das ist schon, wer das richtig drauf hat und beherrscht und der mit dem feinen Gerät, das ist schon super.
Das glaube ich. Sag mal, wenn du darüber nachdenken müsstest, du hast ja eben schon gesagt, dass du einer der Ersten warst, die auch mit den Jigs geangelt haben im Meer und sowas. Ne? Wenn du jetzt deine Top 3 Köder fürs, nehmen wir mal das Kutterangeln. Das ist ja, wenn ich das so raushöre, ist ja eigentlich deine Passion. Also auch mit einem kleinen Boot rausfahren auf der Ostsee und so ist ja, setzen wir gleich mit Kutterangeln. Ne?
Ja.
Welche 3 Köder fischst du da am liebsten?
Also wie gesagt, mein Top-Köder ist eben ein Jig. Das ist so ein 3 Gramm Bleikopf, also ein Jig, 2-0 Haken, 3 Gramm Bleikopf und da drauf ein 5 cm langer Japanroter Twister.
Ja, der Klassiker. Das war das Erste, was ich beim ersten Mal Pilken damals auch gefischt habe, tatsächlich. Vorfach mit 2 Beifängern.
Ne, ich fische immer mit einem. Weißt du, ist es so, ich rate den Leuten auch immer lieber mit einem anfangen. Etwas mit einem werfe ich weiter.
Ja.
Für den genauer. Du fängst, der Dorschbestand ist ja nun leider nicht mehr so, wie er mal war. Mhm. Du fängst seltene Doublette, kommt immer noch mal vor. Nicht? Aber du fängst mit dem einfachen Jig. Ich habe das immer wieder erlebt. Also meine ganzen Erfolge habe ich alle mit dem Einzeljig gemacht. Und ich habe jetzt wieder, ich mache so für die Zeitschrift Fisch und Fang, mache ich auch so Kutterseminar. Mhm. Und dann empfehle ich den Leuten immer, Leute, lasst diese sogenannten Christ- oder Weihnachtsbäume weg.
Ja, ja,
also,
ja.
Ich gebe auch jedem ein Vorfach und sage, fisch da erstmal mit. Nee, wenn ihr in der Abdrift seid, dann könnt ihr auch mal mit zwei Jigs angeln oder sowas alles. Das erhöht nie, in der Regel nicht die Fangaufsichten. Und ich hatte neulich wieder was so den amtierenden deutschen Meister mit an Bord, nee, der im Kunstköder angeln. Und der hat nach einer kurzen Zeit seinen zweiten Jig abgemacht, weil er gesehen hat, ich habe im Einzeljig einfach besser gefangen als er.
Und hast du den Pilker dann unten als Gewicht dran? Oder ja, hast du den Drilling dran oder
nimmst du ihn ab? Ich mache den Drilling ab. Der Pilker ist für mich also Lock- und Wurfgewicht.
Ja, ja.
Und so sagen,
Futterneid auslösen,
ja, ja,
und sowas.
Ne, ja. Könnte auch mit einer Bleikugel bringen, ist nicht das Gleiche.
Nee, nee, glaube ich.
Also so der klassische Pilker für mich ist ein 125 Gramm Spitzkopf in Rot-Silber. Mhm. Der fliegt sehr weit, den kann ich wunderbar führen, aber es ist A und O bei der ganzen Fischerei ist, der Köder muss so schwer wie nötig oder so leicht wie möglich sein.
Ja, ja,
also da, du musst aber immer gerade beim Meeresangeln Grundkontakt haben.
Ja.
Der Dorsch ist in der Regel bei uns in der westlichen Ostsee ein Grundfisch. Ne? Der hält sich ein Grundfisch.
Ja, ja, klar. Okay, und der Top 3 Salzwasserköder?
Wäre jetzt Gummifisch.
Gummifisch,
ja.
Klassiker.
Mittlerweile ist der Gummifisch bei der modernen Meeresangelei nicht mehr wegzudenken. Nicht?
Macht dir das auch Spaß? So ja, klassisch ja, nur ja, mit dicken Bleikopf und dann so Faulenzen und Jiggen?
Und dann, ja, ja, und dann hier, wie gesagt, so leicht wie möglich. Nicht? Also
ja, ja.
Ich habe also in den letzten beiden Wintern habe ich so viel Dorsche gefangen mit Gummifisch wie noch nie, obwohl der Dorschbestand weg ist. Wir haben hier so ein paar Stellen bei uns in der Ostsee, wo man vom Ufer aus wunderbar mit Gummifisch Dorsche ja fangen kann. Und ich habe im letzten Jahr also Klassiker 28 Gramm Bleikopf, 12 Zentimeter Gummifisch und ne, da haben wir Dorsche gefangen ohne Ende.
Nicht? Und da bist du auch bei Japan Rot wahrscheinlich, ne?
Ja,
wir
haben uns verglichen an Bord.
Dazu sagen ja,
wir,
ja.
Ne, und haben, also, da ist für mich Farbe zweitrangig.
Sehr gut. Ja. Da habe ich auch einen Freund von, das zu sagen. Ja. Das finde ich schön.
Da, also wir haben mit allen Farben gefischt und wichtig ist die Köderführung.
Ja.
Also für mich ist da beim Gummifischangeln im Meer, es mag anderswo anders sein, die Farbe da zweitrangig. Und mittlerweile auch beim Jicken, guck mal, als wir früher angefangen sind, da gab es eigentlich nur Japan, Rot und Gelb und Schwarz.
Ja, ja.
Und mittlerweile gibt es ja eine Vielzahl von Farben und alle fangen.
Nicht? Genau, also, da kommen wir später noch zu. Das ist verrückt. Ja, ja. Okay, Top 3, der dritte, dein drittliebster Salzwasserköder.
Ach so, das ist natürlich Meerforellenblinker.
Meerforellenblinker,
ja,
ne?
Ja, natürlich.
Ich durfte eben in deinem Angelzimmer gucken und ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber Horst hat in seiner Meerforellenvergangenheit die Köder kistenweise gekauft.
Ja, stimmt. Also ich war, also Leute, also mich hat dieses Meerforellenangeln so fasziniert. Und ich hatte ja das Glück, hatte ich dir ja schon im Vorgespräch erzählt, dass ich gleich nach der Wende die Möglichkeit hatte oder die Möglichkeit genutzt habe, in der ehemaligen DDR zu angeln.
Habt ihr denn hier in Schleswig-Holstein schon auf Meerforelle geangelt zu der Zeit?
Wir haben schon auf Meerforelle geangelt, als das noch kein Trendsport war.
Ja, ja,
wir haben dann mal durch Zufall Meerforelle gefangen und dann so sickerte was durch. Da gab es ja doch gar keine vernünftigen Warthosen und nichts.
Nicht? Habt ihr die denn beim Brandungsangeln gefangen oder habt ihr gezielt einen Kunstköder ins Wasser geworfen?
Also ich habe mal beim Brandungsangeln in Dänemark jemanden kennengelernt, der stand da mit dem Wohnwagen, machte eine Woche Urlaub da und sagte, warum angelt ihr denn nicht auf Meerforellen? Ich sagte, wie Meerforellen? Und der hat uns das gezeigt und hat dann auch gefangen. Also ich weiß nicht, ganz bekannt beim Meeresangeln ist vielleicht der Strand Stripp. Das ist oben im kleinen Belt. Da sind wir hingefahren zum Plattfischangeln.
Mhm.
Da stand einer mit so einem Punchingball, also die Dinger zum Flumi.
Ja.
Die hatte der durchstochen. Das war seine Wasserkugel.
Geil.
Die schwamm oben auf dem Wasser. Und dahinter hat er einen Köder und fing in unserem Beisein drei Meerforellen da drauf.
Was hat er als Köder dann gehabt?
Wattwurm.
Ein Wattwurm, okay.
Ja, aber das hatte das Wurfgewicht, eben diesen Mutzigball, und ließ das an der Strömung und drei Meerforellen gefangen. Und so sind wir dann auch zum Meerforellenbingern gekommen. Und so der Klassiker von mir, bei mir, der erste Blinker, mit dem ich gezielt Meerforellen geangelt habe, war der Hansen Flash. Das war ein dänischer Däne. Die ganzen Innovationen kommen ja von Meerforellenangeln quasi aus Dänemark.
Ja, absolut.
Da gab es so kleine Manufakturen, die bauten dann Köder, die bauten Blinker und dieser Hansen Flash in grün-weiß und schwarz-rot. Und den gab es in 30 Gramm. Und weil wir immer sehr viel Wind an der Küste haben, nicht, haben wir mit diesen 30 Gramm Blinker haben wir Weiten erzielt. Und was, das ist wieder diese These, was die Meerforellen stehen natürlich auch ufernah. Aber ich habe einen Großteil meiner Fische weit, weit draußen gefangen. Gerade an Riffs. Ne? Mhm. Wenn du 30 Gramm Blinker, dann wirfst du natürlich weiter als wenn 16 Gramm oder ähnliches.
Ja, klar.
Und gerade da an den Stränden, wo wir gefischt haben, wo Steilkanten sind, wo es relativ schnell tief fährt, da haben wir eben mit diesen schwereren Blinkern gefischt. Ne? Wenn ich heute wäre mein Lieblingsblinker allerdings ein Snaps.
Ja.
Nicht dieser mit dem Bleikörper und
ja.
Schwarz-Rot, Klassiker. Nicht?
Kennst du den Spruch? Du bist ja auch König der Sprüche, ne? Kennst du Schwarz-Rot, Mefo-Tot?
Ja. Ja, ist. Also diese Schwarz-Rot, auch diese Hansen-Flasche, Schwarz-Rot. Wie gesagt, ich hatte dann natürlich diesen Wahn. Gut, musste man die Entwicklung sehen. Der Däne baute diese Blinker. Und irgendwann kam der deutsche Markt dazu, nicht? Und dann gab es die in Angewichtsklassen, aber nicht mehr in 30 Gramm. Dann haben wir uns... Wir haben dann natürlich auch 16 Gramm gekauft und 20 Gramm gekauft.
Ja, klar.
Und mein Kumpel, der hat dann die Dinger genommen und dann haben wir uns doppelte Löckchen gemacht. Um weiter werfen zu können, haben wir zwei 20 Gramm Blinker zusammengeklebt, zwei Schrauben reingedreht, ne, gefräst.
Ach,
und haben
Quatsch.
Die damit geangelt. Ich habe unten welche liegen, kann ich dir nachher nochmal
zeigen. Das würde ich gerne tatsächlich nochmal sehen. Das ist ja mega geil.
Unsere doppelte Löckchen, ne, um da weit werfen zu können. Ne. Und es gab damals keine so schweren mehreren Blinker. Ne.
Ich glaube, das Schwerste, was ich für Meerforelle gefischt habe, war 28 Gramm. Das musste ich gestern fischen. Aber schwarz-rot, Meerforellen tot. Ne? Das ist auch ein Klassiker. Und Kupfer lief gestern extrem gut. Ja. Das heißt aber ja auch, wir haben schon öfter drüber gesprochen, du bist einer der ersten Meerforellenangler auch gewesen an der deutschen Küste.
Ja, also die das so intensiv betrieben haben. Zumindest hatten wir noch die Möglichkeit hinzufahren, wo wir wollten, ohne dass da Menschenmassen waren. Ne?
Ja, du hast mir vorhin eine Geschichte erzählt von der glorreichen Zeit in der ehemaligen DDR dann. Und da hat sich dann im Laufe des Gesprächs auch rauskristallisiert, dass du jedenfalls in dieser Zeit einen kompletten Dachschaden hattest. Und wahrscheinlich jetzt auch immer noch, wenn es darum geht. Ne? Also ihr habt... Ihr wart die Ersten, die auf Rügen irgendwie auf Meerforelle gefischt haben?
Ja, wenigstens. Du, wir sind da an den Stränden. Also ich sage heute, ich kenne die Insel Rügen von der Seeseite her wie kein anderer. Wir sind von Dranske bis rum zum Süd- oder Nordpferd. Haben wir an allen Stellen, wo man meinte, dass man fischen könnte, haben wir angehalten, geangelt.
Und das Ganze ohne Tiefenkarten und ohne was, Google Maps und vorher angucken?
Gar nichts. Wir sind hingefahren, hatten wohl eine Landkarte, nicht einfach... In Feldwege reingefahren, geguckt, wo es ging und Kilometer weit gelaufen. Nicht?
Geil.
Kilometer weit gelaufen und eigentlich immer sehr erfolgreich. Ne? Also ich schäme mich heute, was ich da an Meerforellen entnommen habe, würde ich heute mit dem heutigen Wissen nicht mehr tun. Aber damals, wir waren so euphorisch, weißt du. Und
ja, klar. Geil. Also da hast du mir vorhin auch erzählt, ihr habt da auch 12, 13 Stunden durchgefischt und habt in irgendeinem, wo habt ihr noch geschlafen, im Leuchtturm?
Nee, ja, wir haben uns das sehr erkundet, weißt du, das Kap Arkona ist so sehr markant, das ist die Nordspitze der Insel Rügen und die Strände da sind fantastisch, da waren wir alleine, man darf da nicht hinfahren und dann haben wir in der Wetterstation, haben wir uns so eine spartane Zimmer gemietet mit Kohleofen, mit Mini-Waschbecken im Flur und da haben wir gehaust, also... Wenn ich dir erzähle...
Und auf dem Pott nach draußen denn?
Nee, wir hatten eine Toilette, war das schon. Aber weißt du, das war noch so, die Toilette war komplett mit Plüsch.
Geil.
Auf dem Fußboden, der Toilettendeckel war mit Plüsch umstrickt oder umhäkelt und weiß ich was alles. Du mochtest da gar nicht reingehen. Nicht? Und duschen, wir mochten nicht fragen, ob wir uns mal duschen dürfen. Du stinkst ja nach zwei Tagen. Wenn du von morgens bis abends Meerforellen angelst, da haben wir so Katzenwäsche gemacht, weil die hatten unten nur eine Badewanne und da war auch alles Plüschdeckchen und ähnliches. Die Frau war, du herrschst ein, die hat Vollverpflegung. Du, wir haben uns geschämt. Wir haben da gewohnt. Mit Vollverpflegung, Frühstück, Mittag. Und die Frau hat früher fürs Militär gekocht. Die sagte, um 12 ist Mittag, da hatten wir um 12 da zu sein. Und dann gab es richtig klassische Kost, Gulasch, alles. Und dann haben wir, glaube ich, 15 Mark am Tag bezahlt oder was. Nee.
Oh, da darfst du nicht drüber nachdenken. Ne?
Du, wir waren so verrückt. Wir haben eine Gefriertruhe mitgenommen. Bei denen Keller aufgestellt und die da gelassen. Ne, weil wir eine Woche, du wusstest ja nicht, wo du die Fische sonst lassen solltest.
Was? Und das heißt, ihr wart da auch öfter. Und dann war immer klar, das ist eure Gefriertruhe. Und,
Wir haben da auch Urlaub gemacht. Ich habe dann auch mal mit meiner Frau da Urlaub gemacht. Nicht? Und, aber das war dann nichts für sie. Weil
die mochte den Plüsch nicht so.
Doch, den Plüsch, aber die mochte nicht, dass sie da am Ufer stehen. Was und mir zugucken, wie ich da im Wasser stehe. Was und du weißt ja, gerade, das war so markant da am sieben Schneiderstein, das ist ganz markant auf Rügen. Ne? Mhm. Das ist ein Riff. Und da konntest du, wenn man sich auskannte, weit rauswarten. Und mein Kollege, der Dieter Großmann, mit dem ich da immer gewesen bin, der ist 10 Zentimeter größer als ich. Und die Warthose bis unter die Achseln. Und dann fand der immer einen Stein, dass er vor mir stand. Nicht?
Ja,
die haben immer einen Stein gesucht, auf dem wir stehen konnten und dann das ganze Ende abgekloppt. Nicht? Haben da, also es war eine schöne Fischweit war das. Also wir haben natürlich auch Schneidertage gehabt, wie jeder Meerforellenangler. Ne?
Oh ja, das gehört ja im Normalfall auch mehr als dazu. Was ist denn deine beste Meerforelle, die du je gefangen hast?
Also meine größte Meerforelle war 8,4 Kilo. Ich habe aber zweimal die gecatchert bei meinem Kumpel, die der Großmann von 8,9. Unser Traum war immer eine 10 Kilo Meerforelle. Und ich hatte mal ein spektakuläres Erlebnis, also auch auf Rügen. Woa heißt der Ort, das liegt rechts von Fit da. Da habe ich auf so einem Stein gestanden und kriegte weit draußen einen Biss. Und da habe ich gesagt, so, die hat 10 Kilo. Ne? Das war, das war so schon ein bisschen eigenartig, die großen Meerforellen, die gingen ja immer nach unten,
ja,
und stucken und weiß ich, und die gingen so nach links und rechts und ich hatte Probleme, die immer näher ranzukriegen und da war das so eine 7 Kilo Meerforelle gehakt.
Ja, okay. In
der Verflosse. Aber ich meine, das war schon ein spektakulärer Drill, aber irgendwo war ich enttäuscht, ich war so fest überzeugt, du hast ja 10 Kilo Meerforelle.
Ja, ja, aber 8,9 Kilo, wie lang sind die dann? 90?
Ja,
95.
So, wir haben ja früher nur gewogen.
Ach so, tatsächlich.
Wir haben nie, also es,
ehrlich, das ist ja in Skandinavien oft so, ne?
Ja, es ging nur immer nach Gewicht. Weißt du, wir wurden gewogen, gemessen kann ich mich gar nicht erinnern. Nicht? Das ging mal nach dem Gewicht. Und weißt du, wenn du dann so einen Klopper da liegen hast am Strand und du kennst ja diese Silberbahn und hast vorher
eine
50er gefangen, dann schämst du dich, dass du die 50er entnommen hast. Ne?
Geil. Kommen wir mal eben vom Salzwasser zum Süßwasser. Du bist ja auch viel am Süßwasser unterwegs tatsächlich. Kommst ja vom Stippen und jetzt drehst du ja mit Heinz, ihr müsst morgen auch wieder los. Ruder raus, der Spaß beginnt, kennt hoffentlich jeder. Ist ein Klassiker, guckt man unglaublich gerne, weil es schön erfrischend ist, mal sich abseits der Angelzeitung und der YouTube-Medien heutzutage sich mal eine seichte Kost mit guten Sprüchen anzuhören. Was machst du denn da am liebsten im Süßwasser? Ist das noch Stippen oder sagst du auch?
Ja, nein. Also wie gesagt, das richtet sich aber immer was. Unsere Sendung ist ja eine Unterhaltungssendung, wie schon der Titel sagt.
Ne? Also ja, klar.
Also das ist, wenn du gehst mit dem Kumpel angeln und was alles passieren kann und was schief gehen kann. Also davon lebt eigentlich die Sendung.
Ja, ja.
Und am liebsten mache ich eigentlich Spinnfischen.
Nicht? Tatsächlich
also,
auch.
Also gerne mit dem Gummifisch auf Zander oder auch mit dem Eisen, auf Fecht oder Barsch oder wenn Zander beißt. Guck mal, das sind so oft Zufälle. Ich bin mit meinem Kumpel jetzt durch die sehr oft zum Fischen gewesen, nicht? Und dann, das für mich das Geilste ist, rausrudern. Wir müssen hier rudern auf unserem Botschuder See, da darf, ist kein Motor erlaubt und nichts. Du ruderst raus und dann siehst du auf irgendwo diese riesigen Brassenschwärme buckeln.
Jo.
Und das sind auch immer die Raubfische.
Ja.
Also, und dann haben wir Gummifisch geworfen und geworfen und geworfen. Was, ich sag, weiß was, jetzt mache ich mal Maps drauf. Was, ich will mal sehen, ob ich da nicht irgendwie was haken kann. Was, mach Maps drauf. Zieh durch, du knackt 70er Zander.
Ne? Auf den Spinner.
Ja, auf den Spinner.
Mein Im Kumpel, Freiwasser.
Ja, mein Kumpel auch.
Geil.
Auch gleich einen Zander gefangen, auch mit dem Spinner. Weißt du? Und seitdem haben wir wieder Spinner eingesetzt. Wir haben viele schöne Barsche gefangen, schöne Zander gefangen. Also
ist schon das aktive Angeln.
Ja,
das aktiv, ist, heißt ja auch beim Kutterangeln bist du ja auch aktiv die ganze Zeit, sowohl bei Naturköder als Kunstköder. Ja,
nur
also bist du gar nicht so der Brandungsangler, wenn es ums Meeresangeln geht.
Nein, aber jetzt zum Herbst, komischerweise, weißt du, jede Jahreszeit hat ihren Reiz. Und wir sind ja jetzt kurz so vom Sommer ausklinken und Herbst beginnt. Dann freue ich mich auch schon mal wieder aufs Brandungsangeln, weil das Brandungsangeln heißt ja Brandungsangeln. Das heißt, du hast Brandung, Wind von vorne. Ja. Der Wind soll das Wasser aufwühlen, die Nahrung soll vorne freigespült sein. Nicht? Und dann haben wir ja schon wirklich Sternstunden erlebt. Und dann sitzt du da auf deiner Sitzkippe, hast deine beiden Ruten da am Ständer, knickt dich da oben dran und wenn dann ein Dorsch reinfegt, weißt du, die heben ja manchmal hinten die Rute richtig hoch und die Spitze knallt. Das bringt schon Spaß. Ne? Leider sind die Dorsche ja noch ein bisschen weniger geworden, aber so ein Dorschbiss ist nach wie vor das Salz in der Suppe.
Ja.
Du und das Brandungsangeln bei Brandung, das ist Arbeit.
Das ist Arbeiten.
Du setzt dich da ja nicht gemütlich im Stuhl und wartest, dass irgendwo mal die Spitze wackelt. Da ist Kraut, da ist was in der Schnur.
Ja, du bist eigentlich auch die ganze Zeit nur am Montieren. Ne?
Du bist nur am Arbeiten und am Keulen. Ne? Also
ja,
ich habe ja mal eine Weltmeisterschaft gefischt in Irland im Brandungsangeln. Nicht? Da bist du nach einer Woche bist du so erledigt, da bist du fix und foxy. Nicht? Du läufst ja auch an den Stränden relativ weit und du bist die ganze Zeit am Arbeiten und wirfst immer hohe Gewichte mit langen Routen. Da musst du schon topfit sein. Ne? Also
das heißt, du setzt dich dann nicht in ein Zeltchen und dann gibst du mal einen Lütten.
Nein.
Und dann
du, ich habe, ehrlich, was ich habe, fing ja an mit den Zelten. Wir sind früher zum Brandungsangeln gegangen, Rucksack, Eimer und zwei Routen in der Hand. Ja. So haben wir Brandung und haben Fische gefangen, also wirklich. Nicht? Auch über Tag, wir brauchten nicht in die Dämmerung. Nicht? Das war einfach, es gab eben mehr Fisch. Man schlacht immer früher war alles besser, war aber wirklich so. Nicht? Und wenn ich heute zum Brandungsangel gehe, dann habe ich einen Beachrolli, ich habe eine Kiste. Und, aber was ich nicht habe, was ich habe, ist ein Zelt, so ein Strandzelt.
Ja.
Und so war ich hier jetzt, ich habe es noch nie aufgebaut, also noch nie am Strand. Ich denke immer, wenn ich erst in diesem Zelt sitze,
dann wirst du muggelig.
Und alles, was du denn nicht. Also ich sitze lieber vor meinen Routen, dann lass mir den Wind um die Nase wehen. Und wenn das regnet, ich muss sowieso zu den Routen, wenn was ist. Nicht? Und klar, das Zelt schützt mein Gerät oder sonst was. Alles ist nachher wieso alles voll Sand und alles klebrig. Also ich schleppe das Zelt nicht mit. Wenn du heute an den Strand kommst, und das sind ja auch manchmal große Veranstaltungen, wo viele Teilnehmer sind, da siehst du ein Zelt neben dem anderen. Wenn irgendwo einer da steht, entweder ist das einer, der sich leisten kann oder ich.
Geil. Ja, ist schön. Also ich kann mich an mein letztes Mal Brandungsangel erinnern, da saßen wir auch im Zelt und da sind wir beide eingepennt tatsächlich und haben natürlich auch nichts gefangen, weil wir wahrscheinlich nicht aufgepasst haben. Ne?
Ja, nein, also ich sitze an den Routen was und dann diese, was allein, wenn du zu lange auf diese Knicklichter stierst, dann bildest du dir ja schon manchmal ein, da war was, nicht?
Ja.
Ehrlich, Leute, glaubt es mir.
Da kriegst Halluzinationen.
Dorsche reinfegen, weißt du, die Spitze, die knallt. Und der Dorsch kämpft ja auch, der lässt sich ja nicht mal sagen, so einfach rankurbeln.
Nö.
Bringt schon Spaß, ne?
Aber nochmal kurz zum Süßwasser. Also sagst du da auf jeden Fall Spinnfischen auch, Hechtzahner Barsch, so der Klassiker. Was war denn dein geilster Süßwasserfisch, den du mal gefangen hast?
Geilster Süßwasserfisch? John war ein großer Hecht, den ich auf dem Bodden gefischt habe, also weit über einen Meter. Ich glaube 1,18 oder sowas alles. Aber ich muss jetzt ehrlich eingestehen, also ich bin nicht so dieser Größenjäger.
Das ist nicht so, kein Schwanzvergleich.
Nein, also ich freue mich über jeden Biss. Also ich freue mich, wenn ich jetzt stundenlang angel, weißt du, und fange einen Barsch. Ne? Und wenn das ein 25er Barsch ist, Hauptsache das Action.
Ja.
Ne? Also ich habe immer den Leuten gesagt, vielleicht kommt das auch, weil ich viel Wettkampfangeln gemacht habe. Ich sage immer, ich fange lieber 240er Dorsche als ein 80er. Weißt du, das waren 240er, dann 100 Punkte, dann 80er waren 90er Punkte. Und du hast zweimal dieses Drill, den Drillspaß. Ne? Und dieses Vergleichen, immer nur dieses, guck mal, wenn du heute eine Angelzeitung aufmachst und alle grinsen sich immer an und immer nur so Riesenfische.
Und alles.
Ne? Natürlich gibt es Ereignisse, ich war ja vor einigen Jahren mit Heinz Galling auf den Färöerinseln. Ne?
Ja.
Ein Traum. Ein Traum, da würde ich jederzeit wieder hinfahren. Nicht? Und da haben wir Lachse gefangen, nicht? Und also im Süßwasser. Und ich bin davor jahrelang in Norwegen gewesen. Ich habe da mit allem versucht, Lachs zu fangen. Ist mir nie gelungen.
Nicht? Über wie viele Jahre hast du das probiert?
In Norwegen 5 Jahre, glaube ich, hintereinander. Immer meinen Urlaub da verbracht.
Ich und dann mit Zweihandfliegenhude oder mit Spinner
Wurm
natürlich. Wie Jörg Ofens, der sagt auch.
Wir haben Klassiker, haben mit Spinner wohl versucht. Hier Fliege kann ich eben nicht. Ne? Also mit Spinner, großen Eisen oder eben mit Wurmbündel. Ne?
Ja.
Ich habe mal mir einen Norwegen-Urlaub verdient, nicht komplett verdient. Da habe ich 3000 Tauwürmer gesucht.
Mhm.
3000 Tauwürmer für Kumpel mit.
Ja.
Sind wir, glaube ich, 10 Tage nach Norwegen gefahren. Dann hatten wir immer noch die Angst, dass du diese Tauwürmer, was wir in Lebensmittel einführen und alles.
Ach so, wegen irgendwelchen Seuchen oder so.
Ja, halt, ne? Amerikanische Wurmerde besorgt, diese Zellulose, die Tüten oben raufgelegt, große Styroporbox. Um 3000 Würmer zu suchen, musst du ein paar Nächte dir um die Ohren hauen. Und die musst du dann ja auch noch sortieren immer, weißt du, dass die dann nicht angeschlagen sind, dass die dann...
Ja, klar.
Und die haben wir da verangelt. Du warst dann mit Tiroler Hölzel rein, Orkler, Gauler, Sorna, wo ich überall war, durchtreiben lassen, zweimal waren da 3 Tauwürmer weg. Ne? Entweder abgerissen oder zerschlagen von den Steinen und dann neue drauf. Ne? Und ich war jetzt mit Heinz Galling in Norwegen, da haben wir in der Mandalselva geangelt, haben uns da mit der Zweihand-Fliegenrute die Arme aus dem Leib geworfen.
Ja.
Hat einen super Guide mit, der ist schon nachts um 3 losgefahren, weil er mit Wald und was fangen wollte. Haben nichts gefangen und haben dann den letzten Tag aus Verzweiflung umgestellt auf Wurm und haben mit Wurm gefangen. Ne?
Ja, das sind immer die schönen Kleinigkeiten, so die.
Ja, es verpönt nicht und es ist vielleicht auch nicht Sport, kann ich nicht beurteilen, aber der Erfolg rechtfertigt denn ja, weißt du, bevor ich da untergehe und nichts fange und was, und ich würde mit einem Wurm würde ich einen schönen Fisch fangen, nicht? Dann kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich ihn mitnehme oder schwimmen lasse.
Ja, yeah, also geilster Fisch Süßwasser Hecht und geilster Fisch Salzwasser, was hast du da?
Ja, also Meerforelle würde ich sagen.
Meerforelle, ja. Die große, 8,9 Kilo.
Also ja, im Hecht, das war, also wenn ich jetzt den Lachs, den habe ich ja auch im Süßwasser gefangen, dann wäre der natürlich noch geiler
für mich, stimmt,
von der Wertigung.
Ja, ja,
also wenn der,
wie groß war der Lachs? War das?
Das war
aber, jetzt nur für einen Schwanzvergleich, den du eigentlich nicht machst.
Nein, der war schon, was haben wir den gemessen? Ich glaube gut 70 oder 80 Zentimeter. Ne? Guck mal, du kannst ja, wenn du siehst, da oben ist ein Foto, wo das Heinz Galling mit, das waren so beide die gleichen, wir hatten ja im letzten Jahr einen Kalender.
Ja.
So in etwa waren die, ne? Von der Größe her.
Das war auch die Folge, wo ihr mit der Dame da los
wart.
Ja,
genau. Wart, ne? Ja, die ja nur mit Fliege fischt, nicht?
Ja,
die
ja
fischt ausschließlich mit Fliege und hat im letzten Jahr oder vor zwei Jahren also richtig gut gefangen da, nicht?
Ja, geil. Kommen wir mal zum Thema Sprüche. Im Sprücheklopfen bist du ja ganz groß. Hol dir das Eisen raus, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, drüber gesprochen, ne? Ist ja ein Klassiker von dir. Was sind denn noch so deine Lieblingsangelsprüche?
Du angelst nicht mit Studenten, ne?
Du angelst nicht mit Studenten?
Ja.
Ja, ist auch gut, ja.
Oder was für Löwe.
Stimmt, dafür bist du auch bekannt, ja, muss ich auch tatsächlich sagen, ist bei mir auf dem Boot auch schon durchaus öfter gefallen, wenn ich mit Kumpels angeln bin. Ja. Was ein Löwe, stimmt.
Ja, weißt du, das lebt ja von dieser Spontanität.
Ja, also, natürlich.
Wenn du das da dir überlegst oder sonst was alles, weißt du, das sind da so, das kommt dann einfach, ne, oder weißt du, störe mich nicht, ich stehe kurz vorm Biss. Ne,
ja. Also die Klassiker, die man auch von dir kennt.
Ja,
ne?
ja.
Ich stehe kurz vorm Biss, hat sich auch etabliert in meinem Sprachgebrauch. Zum Beispiel, wenn ich meine Frau am Telefon habe, ne? Die ruft dann an und ich bin beim Angeln, sag ich immer, ich bin kurz vorm Biss. Und dann sagt sie, wie viel hast du denn schon gefangen? Nix. Du bist seit 12 Stunden auf dem Boot. Ja, aber ich stehe kurz vorm Biss, jetzt haben wir es gleich. Ne? Wie deine Frau, wie macht die das mit? Also warum?
Also ich muss auch sagen, ich habe mit meiner Frau richtig Glück gehabt, weißt du. Die hat immer Verständnis gehabt für mein Hobby und wir sind ja damals hier von Brezel nach Kiel versetzt worden und sie hat das ja sehr schwer gehabt, weißt du, sich da einzuleben. Ich habe in einer großen Behörde gewohnt und aber hat immer hinter mir gestanden, hat mich immer unterstützt. Weißt du, und das ist noch eine Frau vom echten Schrot und Korn. Wenn ich jetzt sage, ich fahre morgen früh zum Angeln um 2, dann weiß ich, da ist mir Brot geschmiert, da
ist
meine Tasche gepackt. Guck mal, ich fahre jetzt morgen für 3 Tage nach Friedrichstadt und Schwabstedt, weil wir da drehen für Route raus. Dann kann ich mich darauf verlassen, dass meine Tasche gepackt ist für jeden Tag. Eine Reserveunterhose, meine Klamotten, das Rasierzeug, da ist alles drin. Das mache ich nicht allein, das macht alles meine Frau.
Also auch Managerin so ein bisschen.
Ja, die organisiert das alles und die ist eben noch...
Ja, ich habe sie auch gerade kennengelernt, sie ist wirklich super lieb und da hast du einen guten Fang gemacht.
Absolut, absolut.
Besser also, Fang.
Muss ich, wirklich.
Hast du so ein Foto mal mit ihr gemacht, wie du sie hochhältst und dann präsentierst wie Fisch?
Wie gesagt, guck mal, also ich muss ehrlich sagen, das Angeln, so intensiv wie ich das betrieben habe, ist natürlich nicht familienfreundlich.
Nee, gar nicht.
Also meine Tochter, die hat mal zu mir gesagt, ich habe doch gar keinen Vater gehabt, du warst doch nicht zu Hause, ne? Als wir mal so Stress hatten.
Mhm.
Die hat ihren Weg gemacht, ist alles gut. Und aber komisch, weißt du, das Angeln hat immer so mit an erster Stelle gestanden. Ich habe, muss man sagen, nie meine Familie vernachlässigt und Haus und Hof alles geregelt, nicht? Aber weißt du, wenn ich nicht zum Angeln bin, so nach 2-3 Tagen, dann sagt meine Frau schon, fahr bloß zum Angeln. Ne?
Kenne ich tatsächlich auch sowas. Nee. Wir sind gerade abgedriftet von den Sprüchen zu einem anderen Thema, aber ich will noch einen Spruch, pass auf, kennst du, ein Wobbler, der nicht läuft, ist wie ein Angler, der nicht säuft?
Nee, den kann ich noch nicht.
Der ist von, man munkelt, er ist von André Wallux, kennst du ihn, ist auch mehr?
Ja.
Ich glaube, André hat den mal rausgehauen. Und gestern hatten wir so einen auf dem Boot, da hatten wir ziemlich Gegenwind, 1,20 Meter, 1,30 Meter Welle und war nur mit so einem Buster S-Alu-Boot unterwegs mit 3 Leuten drauf, 25 PS. Da klatscht natürlich mal ein bisschen Wasser rein, ne? Und hinterher sahen wir aus wie begossene Pudel, hatten aber unsere Wartklamotten an und die Laune war trotzdem ganz weit oben und ich rief dann irgendwann so zwischendurch, als der Pascal, der gefahren ist in dem Moment mit Pinne mit Außenborder, ne? Der saß natürlich mit dem Gesicht nach vorne und Sören und ich mit dem Rücken nach hinten. Und wir haben immer nur platsch das Wasser gekriegt. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ein Kapitän, der nicht nass ist, ist ein Angler, der nicht krass ist.
Ja, ich sage immer, was so ein Spruch, weißt du, wenn ich das so sehe, weißt du, wenn diese Süßwassermatrosen, ne, mit ihren Booten rausfahren und lassen die Fender alle draußen hängen.
Genau, Fender draußen und Oberkörper frei.
Ja, immer gleich, und dann sage ich immer, weißt du, ein Angler, der mit Fender aus dem Meer hinausfährt, ne, der hat auch beim Bumsen die Socken an. Ne?
Geil. Das ist auch gut. Ja, den muss ich mir auch eigentlich nur aufschreiben. Aber wir haben ihn jetzt ja hier festgehalten. Also wenn ihr zwischendurch noch Sprüche auf einfallen, Horst, hau die raus. Sehr geil. Ja, den kann ich auch noch nicht. Ich weiß auch immer nur, dass Blamage ist, wenn du mit dem Fender weiter als bis zur Hafenfahrt fährst.
Ja, wie gesagt, dann merkst du aus dem Süßwassermatrosen was.
Ja.
Und wundern sich, dass sie immer Spritwasser kriegen, was, weil die Fender da hin und her tanzen und das läuft dir über den Rücken.
Ne? Klassiker. Gibt es irgendwas, also du hast ja Weltmeisterschaften rund um die Welt gefischt und sowas, gibt es irgendwas, was du noch auf deiner Liste hast, was du unbedingt machen willst, also wo du unbedingt noch
eigentlich
angeln
nicht.
Möchtest?
Guck mal auf, es ist ja so, ich habe ja alles schon so relativ viel gefischt, was aus dem Meer geht. Ich habe Lachse gefischt, ich habe Thunfische gefangen, ich habe diese riesen Zackenbarsche gefangen vor Florida. Dann sage ich immer, die haben nicht ich gefangen, die fängt das Boot.
Nee, guck mal, das ist ja klar, wenn du die Stelle, also, wenn Stelle mal, nicht kennst, dann fängst du den Fisch nicht. Ne?
Nein, und auch guck mal, dieses Trolling kann ja jeder nach seiner Fassung glücklich werden. Nicht? Mhm. Für mich ist das aber nicht dieses klassische Angeln. Nö. Also ich sitze im Boot, habe die Ruten hinten draußen und dann, weißt du, hörst nur noch die Selbststeueranlage, weißt du, und irgendwann, ich meine, das ist geil, wenn dann da auf einmal der Clip rausspringt und da, du da so einen riesen Lachs neben dir schwimmen hast vor Rügen.
Ja, klar.
Das bringt schon Spaß. Aber ich sage dann immer, die Fische habe ich nicht gefangen. Nicht? Also ich habe das Boot gefangen, ich habe sie gedrillt.
Ja,
das ist alles. Guck mal, ich habe vor drüben in Nova Scotia, haben wir auf Thun geangelt. Ne? Da steht die Rute in der Reling, du bedienst eine Winde. Ne? Die Spannung da an Bord, das ist alles genial. Ne? Allein die Technik ist schon Wahnsinn. Weißt du, da gibt es ja zwei Techniken: einmal mit dem Drachen, ich weiß nicht, ob du das kennst, was
Tür
du mit dem Drachen
immer kriegst. So,
und die straddelt an der Oberfläche und auf der anderen hast du eine große Getränkeflasche, nur mit einem Gummiring dran und hast da deine Makrele dran. Und auf einmal knallt dieses Beißschutzröhrchen, das ist ja irgendwie mit einem Tape an den Bodenblenk gefertigt. Und dann knallt das Ding ab und dann fängst du dann einen Thun von 500, 600 Kilo, drillst du dann. Du drehst aber nur eine Winde.
Ja, klar.
Du bist nachher so alle, auch wenn du mit deinen Kräften haushaltest, weißt du fasst nachher nur an die Schnur und ziehst nur noch durch, weißt du, und das ist schon, das mal mitgemacht zu haben, ist schon wirklich, und wer das gerne macht, soll es machen, aber für mich ist das eben kein
Angel. Ja, das kenne ich, für mich auch nicht, das ist für mich auch nicht das typische Angeln, ne? Also fange ich lieber mal einen 80er Dorsch als ein 600 Kilo
Thun. Dann stehe ich lieber auf dem Kutter und werfe meinen Köder raus, und das kann ich aber selbst bestimmen, mache ich einen kurzen Wurf, langen Wurf, werfe ich dahin oder dahin.
Ja, genau, ich finde, da bin ich ganz bei dir. Also sagst du, du hast eigentlich deine Liste abgehakt von Dingen. Oder sagst du, du willst noch mal unbedingt einen Wels im Po fangen? Oder,
naja, ich war ja auch schon und weiß auch diese riesen Wälze und alles, was so dieses, guck mal, auch dieses Welsfischen ist für mich, jeder kann nach seiner Fassung glücklich werden, aber dieses Welsfischen mit Abspannen und Stein versenken und die Ruten spannen und du sitzt dann da und knallt los oder sowas alles, ist Ansitzangeln, weißt du, dann gehe ich lieber auf Aal angeln. Guck mal, meine größte Leidenschaft hier oben in Nordfriesland ist ja das Angeln auf Aal.
Ja.
Ne, wenn ich jetzt Zeit habe oder sowas, alles jetzt gerade in den Herbstjahren, haue ich mir jede Nacht um die Ohren und angel auf Aal. Ne?
Geil. Okay, und wenn, also sagst du auch, es gibt jetzt nicht unbedingt einen Fisch, den du nochmal unbedingt fangen willst?
Nein. Also ich freue mich über jeden Fisch, den ich fange. Also es ist was so für eine Erlösung, ist egal was. Ob ich am Stippen bin und einen Brassen fange oder ein Rotauge fange, da freue ich mich drüber.
Was also so wie du gerade strahlst und deine Augen leuchten, glaube ich dir das auch tatsächlich.
Du, ich sitze, was ich jetzt habe ich ja ein bisschen mehr Zeit gehabt, weil die ganzen Messen und die ganze Geschichte hier ausgefallen ist. Du, ich nehme meine Stippe, setze mich uns an die Aalhaut, das ist so ein kleiner Fluss hier, zum 5 oder 6 Meter Stock, ein Kampfschwimmer, werfe ein bisschen Futter rein und freue mich, wenn die Pose untergeht, weißt, und ein Rotauge dran fangen. Weißt,
ja, das ist schön, das finde ich gut.
Ja.
Das finde ich geil. Ja. Sag mal, gibt es denn auch einen Fisch, den du richtig kacke findest? Also wo du sagst, der geht gar nicht? Also fange ich nicht gerne oder finde ich eklig oder finde ich blöde, weil?
Nö, müsste ich jetzt überlegen.
Bei mir ist es der Aal.
Nee, den fische ich ja gerne, du. Mann, ich esse ja gerne Aal. Nee, also, was weiß ich. Guck mal, ich habe in meinem Leben ja, mal sagen, auch viel Glück gehabt. Und mir hat unheimlich geholfen, dass ich immer Fische gefangen habe. Nee? Also für mich war Fisch, ich will nicht sagen eine Währung, nicht? Aber viele meiner Arbeitskollegen und alles, die essen gerne Fisch.
Ach so, du hast mal bestochen.
Ja, indirekt, weißt du. Und ich denke mal, so mein Chef, der hat unheimlich gern Fisch geangelt. Und weißt du, wenn wir dann nochmal zum Dorschangeln waren und ich einen schönen großen Dorsch hatte, der mochte gern Kochdorsch.
Ja, ja.
Und den großen haben.
Und du brauchst mal einen Tag Urlaub.
Ja, ich sag, das ist einer für meinen Boss oder so, weißt du, der nahm ihn richtig gerne. Und weißt du, wenn du dann aus Norwegen zurückkamst und hattest mal was Besonderes.
Heilbutt oder so.
Steinbeiß oder Heilbutt. Obwohl Heilbutt, wenn er gefroren ist, kannst du vergessen. Mhm. Nee, das ist, guck mal, Das sind Fische, jeder Angler träumt davon, Heilbutt zu fangen.
Ne? Ich nicht.
Ja, also jeder, der Meeresangler ist, nach Norwegen hochfährt.
Ja,
im Meer, ne? Da mal ein Heilbutt an der Rute zu haben. Und dann, weißt du, dieser Hype um Heilbutt. Weißt du, wenn du ihn frisch fängst, also du bist den ganzen Tag auf dem Wasser, kommst abends hin und der Heilbutt wird zubereitet. Ne? Der schmeckt dir genial. Weißt du, weil du ausgehungert bist, der schmeckt dir alles. Ne? Dann nimmst du diesen gleichen Heilbutt mit, frierst den zu Hause ein und nach 3 Monaten sagst du, oh, weißt du was, heute mal schön Heilbutt essen. Dann machst du dir den zurecht und sagst,
das ist
ganz, ne, ganz andere Fisch.
Ja, glaube ich.
Ist also auch vom Geschmack her nicht zu vergleichen. Ne? Du, schönes Dorschfilet.
Dorsch ist gut, ne?
Ja.
Dorsch, Meerforelle, da geht nichts über.
Nein, und meine Frau, die macht hier Dorschfilet. Also wir haben ja jetzt für uns dieses Panko, das ist ein asiatisches Vanillemehl.
Mhm.
Ja, also das musst du dir mal merken. Das heißt, Zeug heißt Panko.
Mhm.
Allen, denen ich das bisher empfohlen habe, die sind begeistert. Die machen nichts anderes mehr, als ihren Fisch mit Panko panieren.
Weißt du? Ah ja, das werde ich auch
wirklich
noch mal
super
probieren. Panko, sagst du.
Panko, also gibt das in gut geführten Lebensmittelgeschäften oder in Asialäden, was ist so asiatisches Paniermehl.
Also gibt es keinen Fisch, wo du sagst, der ist kacke, der nervt dich?
Nö.
Nicht mal die Grundel?
Gut, weißt du, müssen wir das mit leben oder sowas?
Ja, alles,
wir haben das Glück, hier oben, oben sind das... Ja, gut. Der eine ist kein Fisch, Wollhandkrabben, die nerven.
Jo. Ne? Siehst du? Ja, den lasse ich auch durchgehen. Wohnt auch unter Wasser, meiste Zeit.
Also, warte, die schneiden die ja beim Aalangeln den Haken ab und oder
fressen
den
Köderfisch
fressen sie halt auf oder was weiß ich. Also das ist nervig, ne? Aber alles andere hat ihre Berechtigung. Und der Grundel ist ein wunderbarer Köderfisch. Ne?
Definitiv. Mhm. Sag mal, gibt es denn irgendeine Angelmethode, wo du sagst, das ist nichts für mich? Also, Begame-Fischen habe ich ja gerade so rausgehört, ist auch nicht jetzt so dein Ding, aber
also
gibt es irgendwas, was du sagst, ja, ich habe überhaupt keinen Bock auf Fiedern oder Fliegenfischen oder.
Ja, na, also, was ich so ein bisschen bedauere, ist, dass ich eben mich nie so intensiv um das Fliegenfischen gekümmert habe. Das würde ich gerne perfekt beherrschen.
Ja. Das ist ja nie zu spät.
Nee, aber das ist so eine Angelart, was so, wie gesagt, dadurch, dass ich nun alles Mögliche schon gemacht habe, was so ist, das Fliegenfischen ist so die Kunst des Angelns für mich. Und da, ich habe ja schon mal hier bei meinem Freund einen Fliegenfischerkursus belegt und so, mich da mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Ich habe alles da, die komplette Fliegenfischerausrüstung und alles, aber habe es eben noch nicht so intensiv gemacht. Ne?
Hm. Wir haben ja eben schon über deine Frau geredet, dass die auch... bisschen sozusagen deine Assistentin ist, damit du im Leben klarkommst. So ähnlich ist bei mir auch, ne? Weil man hat immer nur Fische im Kopf und sowas. Und es hilft natürlich mehr als ungemein, dass jemand so ein bisschen für einen mitdenkt, was das normale Leben angeht. Und dafür haben aber ja unsere Frauen auch das Glück, dass wir sie immer ausgeglichene, freundliche Typen zu Hause haben. Ne? Das ist glaube ich, bei mir tatsächlich so, wenn ich regelmäßig angeln kann. Du hast ja eben auch gesagt, deine Frau sagt auch gerne mal, jetzt geh angeln. Du gehst gar nicht gerade, ne? Wirst du dann grummelig richtig? Oder?
Ja, das kann schon sein, weißt du. Also ich bin ja mittlerweile über 50 Jahre verheiratet. Und wenn die Beziehung nicht stimmt und gerade wenn man so intensiv angelt wie ich und so viel weg ist, weißt du, dann du musst einfach Glück haben mit der Wahl deiner Partnerin. Ich habe schon so viele Angelkumpels gesehen, also die ihr wegen der Frau ihr Hobby aufgegeben haben. Sowas gibt's auch.
Mhm.
Wenn die Frau nur zu Hause rumnörgelt und was, weißt du, ich schon wieder zum Angeln. Du, ich habe das gehabt. Wir wollten mit Freunden 3 Tage nach Dänemark. Alles perfekt gemacht. Du fahren los, wollen den Dritten einladen. Kommt die Frau raus, der kommt nicht mit. Ne? Hat sie sich durchgesetzt.
Das Oha.
Gibt's auch, ne?
Ja, gibt's auch. Sag mal, mit Ü70, ne? Mhm. Übertreibst du da immer noch beim Angeln?
Na, wollen wir so sagen, ich kann nicht aufhören.
Also bist du auf jeden Fall auch noch der Typ, so Klassiker, irgendwie 14 Stunden auf dem Boot, nur 3-mal aus der Wasserflasche einen Schluck genommen und 2-mal einen Apfel gebissen?
Ja,
oder bist du schon so einer, der sagt so, boah, nee, ich stelle mich nicht mehr 12 Stunden aufs Boot?
Nee. Also was ich immer, also meine größte Sorge ist, also wenn ich mit dem Kutter rausfahre, dass der abhubt.
Ja.
Nee, also ehrlich, was ich würde dann viel lieber, weißt du, noch weiter fischen, nicht? Und oder auch jetzt, wenn ich mit Heinz drehe und was wir brauchen ja immer eine Sequenz, wann wir Schluss machen. So beim nächsten Fisch machen wir Schluss. Ich so, wieso jetzt schon Schluss? Läuft doch gut oder was?
Ja,
nee,
ja.
Nee. Obwohl manchmal ist man natürlich auch körperlich erschöpft. Also man sieht das ja nie. Guck mal, wenn du morgens um 4 aufstehst und zum Angeln fährst und angelst 10 Stunden und abends sitzt du dann ja auch noch mit Gleichgesinnten, da wird auch mal noch ein Bierchen getrunken und du Schlaf ist Luxus.
Habe ich gerade hinter mir. Du siehst vielleicht meine Augenringe so. Ich habe es gerade 4 Tage hinter
Schlaf
mir.
Schlaf und Verpflegung. Du kommst um 10 vom Wasser, wo kriegst du noch was zu essen hier irgendwo. Also jetzt wollen wir da in der Träne angeln. Da gibt es keinen Imbiss, kein nix. Da musst du Kilometer weit fahren, um an der Tanke dann irgendwo noch ein Würstchen zu kriegen.
Ja. Und dann gibst du schön Bockpiedeln mit Senf von der Tanke. Und dann,
wir haben schon gebettelt in der Gaststätte, dass die uns noch ein Stück Brot geben. Weißt du? Mir gab es dann noch Küche zu. Ne, ich habe ja nicht wenigstens ein Stück Brot oder was den ganzen Tag nicht vergessen. Ne?
Also brauche ich meiner Frau keine Hoffnung machen, dass das bei mir dann in 35 Jahren besser wird.
Du, das Wichtigste ist ja, dass du gesundheitlich das durchstehst.
Auf jeden Fall. Merkst du das? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, so boah, jetzt Anfang Mitte 70 macht der Rücken irgendwie dieses Geschaukel vom Boot nicht mehr mit?
Gott sei Dank keine Probleme. Man wird etwas unsicherer im Gang. Ich bin früher am Strand lang gelaufen, von einem Stein zum anderen gesprungen. Weißt du, das war, heute guckst du schon, wo du den Fuß hinsetzt. Nicht?
Ja, das heißt so Steinpackungen angeln in Hamburg oder so.
In den Niederlanden, weißt du, wenn wir da Profiliga machen und von einer Buhne zur anderen, weißt du, dann guckst du schon, weil du unsicher bist.
Ja.
Du gehst nicht einfach mehr, weißt du, weil die Steine glitschig sind und so. Das ist dann schon anstrengend. Ich begleite ja immer einen Angler.
Ja.
Wenn du so einen hast wie Veit Wilde, der rennt ja los, weißt du, hat so lange Beine, ne, und der mit Gepäck, und dann hast du zu tun, dass du als Schiedsrichter hinterherkommst.
Klar. Okay, also brauchen wir uns keine Gedanken machen, Horst ist noch immerhin, zieht immer noch durch.
Ja, Hauptsache man, wie gesagt, man hat Spaß dran. Ne? Guck mal, ich sag immer, wenn ich zum Angeln fahre, ich bin ja nicht gezwungen. Ich mach's, weil ich es gerne will.
Ja, klar. Ne?
Also
klar.
Das ist zwar so, wie manche tun. Ne, also ich freue mich drauf, nicht? Und das.
Bist du auch noch aufgeregt vor Angeltipps?
Ja.
Also wenn du weißt, dass was Besonderes ist. Ich habe es jetzt gerade mit unserem Dänemark-Trip gehabt. Ich habe 3 Nächte vorher schon angefangen, schlecht zu schlafen.
Genau geht's mir. Ich brauche eigentlich nie einen Wecker. Wenn ich weiß, was wir jetzt, und wir wollen um 4 los oder was, ne, werde ich automatisch vorher wach, weil ich Angst habe, ich verschlafe oder sonst was alles. Also toi, 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 ich habe bisher ein einziges Mal verschlafen und nicht verschlafen, ich den Wecker falsch gestellt, weißt du, aber sonst bin ich immer, und ich bin auch kein Morgenmuffel, wenn ich weiß, das geht zum Angeln, ich habe mir jetzt zu eigen gemacht, wenn ich früher zum Dienst musste und war nicht so gut drauf und alles, denk doch, du gehst zum Angeln, weißt du, dann war die Stimmung gleich viel besser.
Ne? Ja. Welchen Trip hast du da verschlafen, wo du zu spät
aufhörst? Da waren wir mit Dietmar Isaias in den Niederlanden. Und ich habe in einem anderen Hotel gewohnt, das waren wir so ein bisschen auseinandergezogen und habe einfach den Wecker zu spät gestellt und irgendwas so Larifari kommt, noch rechtzeitig, also eigentlich vor, ne? Wo bleibst du denn? Und was? Ich so, Idiot, hätte ich ja mal vorher was sagen können oder was, ne? Weil in den Niederlanden weißt du ja auch, das ist ein Wahnsinnsverkehr. Wenn du da in die Raschauer kommst, dann wirst du verraten und verkauft.
Sehr schön. Sag mal, in den letzten, wie viele Jahre angelst du jetzt? 70 wahrscheinlich, aber 65 Jahre. Da hat sich ja unglaublich viel in der Angelindustrie getan. Und wir haben eben, als wir in deinem Angelraum waren, auch Relikte gefunden, mit denen du auch heute noch fischst und die du, wie wir es eben schon gesagt haben, kistenweise gekauft hast. Gibt es da irgendwelche Dinge, wo du sagst, das war eine richtig geile Erfindung? Also irgendeine Innovation, eine bestimmte Köderart oder so, wo du gesagt hast, das war nochmal ein Meilenstein, der irgendeine bestimmte Angelart richtig nach vorne gebracht hat.
Also eine gewaltige Verbesserung war schon einmal die dünn geflochtenen Schnüre.
Mhm.
Nee, also das war schon mal was, das ist ein ganz anderes Angeln. Die erste Zeit beim Pilgen kam ich überhaupt nicht klar. Ne? Dieses Ruckeln oder weiß ich was alles. Heute könnte ich, glaube ich, mit dem Gummiband gar nicht mehr fischen. Ne?
Ja.
Wir haben ja früher nur mit Mole vielleicht nur gefischt. Ne? Also die geflochtene Schnur ist schon so ein Meilenstein. Die Rollentechnik. Nicht? Das habe ich früher Perücken geworfen beim Meerforellenangeln, weil die Spur nicht so aufspulten wie heute. Du kannst ja heute mit den dünnen Schnüren werfen. Wenn die vernünftig aufgespult hast, fährst du nie eine Perücke. Nicht? Ich habe mal ein Erlebnis gehabt, beim Meerforellenangeln, machst du einen Gewaltwurf, Perücke mit raus durch die Ringe. Ne?
Ja.
Und kurbel so schnell ein, wie ich kann, weil ich ja die Brücke austüdeln will.
Dann hast du einen Fisch drauf gekriegt.
Schnack dann mit der Forelle rauf. Und das zu dem Thema, mich wird ja oft gefragt, so war mehr voranblinkern. Mit Drillstopp und langsam drehen und fallen lassen und hochdrehen und sowas alles. Ich sage, das schreibt dir dein Köder vor. Drehst du zu schnell, kommt da oben raus. Drehst du zu langsam, hast du Hänge.
Ja.
Ne?
Ja, stimmt. So einfach ist es eigentlich, ne?
Ja. Nein, also die geflochtene Schnur, er war schon mal ein Meilenstein. Und ja, wie gesagt, und dann die Gummifische, nicht? Also diese ganze Gummifischwelle ist schon, guck mal, dadurch ist das Zanderangeln ja revolutioniert, ne? Ganz neu. Praktisch, ich habe mein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht als junger Mann, als Zander und Aal geangelt.
Ja.
Nur mit lebendigen Köderfisch oder beim Zanderangeln auch mal mit dem Toten.
Ja.
Immer hier auf unserem See. Bin aber nie auf den Gebolzen, hat nie diesen Klick gemacht. Du hast ja manchmal, was du beim Reinkurbeln, kriegst du auf einmal einen Biss.
Ja.
Nicht, dass du denkst, Mensch, warum ziehst du nicht mal den Köderfisch über den Grund oder sonst was alles. Also auf den Bolzen bist du nie gekommen. Wir haben natürlich gut Zander gefangen und auch Aale oder sowas.
Alles. Ja.
Aber ich fand heute, also wenn ich, was ich habe jetzt, letzte Woche habe ich Zander gefangen, das war so eine Freude und alles kapitale Zander. Das bringt ja so einen Spaß dann, weißt du nicht. Aber noch viel schöner ist, du dann beim Zanderangeln Braschen gehakt. Aber weißt du, den Klodeckel.
Und deine schöne Schwanzflaute.
Du, der fegt der ab. Ich sag, jetzt hast du ein Hecht. Also ich war, was du. Du, der fegte ab, das glaubst du gar nicht. Der nahm Schnur über die Rolle oder was weiß ich und bist natürlich enttäuscht, wenn der nächste Klodeckel da rauskommt.
Ja, 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 da musst du den auch noch abhaken. Und, okay, also geflochtene Schnüre, Gummifische und Rollentechnik, das ist so das Geilste.
Auch die Ruten sind natürlich durch die Kohlefaser und so wesentlich leichter geworden. Nicht? Also, aber die Kehrseite der Medaille ist, sag ich, Leute, weißt du, wenn du in den Angelladen reinkommst, dann denkst du, du bist irgendwo im Jahrmarkt, ne? Es glitzert alles bunt, es hängt da alles rum und weiß ich was alles war so. Und du bist von dieser Ködervielfalt erschlagen. Ne?
Da sind wir auch beim nächsten Thema. Da wollte ich nämlich auch noch gerne mit dir mal drüber sprechen. Die Angelindustrie hat sich ja auch unglaublich verändert und es ist ja unglaublich viel geworden und es gibt mega geile Produkte, die uns als Angler total helfen und nach vorne bringen. Es gibt aber auch einfach meiner Meinung nach viel zu viel davon. Und heutzutage sind ja auch die Angelmedien Werbeplattformen geworden für Köderhersteller und jeder sabbelt eigentlich nur hier der Köder in der Farbe und das musst du unbedingt haben und das darfst du aber nicht. Und meiner Köder ist der beste, damit kannst du das und dann. Die Leute überbieten sich mit ihrem ganzen Kram. Glaubst du, das ist okay, weil jeder, der angelt, kann sich irgendwo was suchen, wo er sagt, damit bin ich zufrieden? Oder glaubst du, das ist einfach zu viel und das ist eigentlich Quatsch?
Also für mich, meine persönliche Meinung, ist einfach zu viel. Nee, es gibt also so viel und du merkst ja, Leute, die ein bisschen unsicher sind, weißt du, die... ich kann ja immer noch meine Erfahrung sprechen. Als ich früher als junger Mann an Bord ging, ne, dann standen da Cracks, die den Namen hatten, schon in der Szene. Dann hast du geguckt, weißt du, die saßen unten in Ruhe und spielten Skat und tranken ihr Bierchen. Und wenn der Kapitän die Fahrt aus dem Schiff nahm, weißt du, dann kamen die gemütlich hoch und hängten um. Ne. Vorher hatten sie da, weiß ich was, an Hängen als Vorfach, ne, und du hast dich daran orientiert. Und dann Augenblick später wurde umgebunden und was anderes dran gehängt. Weißt du. Und dann haben die auch noch gefangen. Also bist du losgelaufen und hast dir Ähnliches gekauft. Es gab früher mal ein AF-Zeit Fischweitangeln in Kieler Böder. Da gab es den Angelkutter ohne Ende.
Ja.
Das ging über 2 Tage. Und wir von Brezit hin, also das war für uns eine Weltreise nach Kiel damals, mit dem Auto hin, voller Vorfreude. Wir wollten an diesem AFZ Fischweitkönigsangeln teilnehmen. Da hatten die dann am Vortag schon gefischt und wir den nächsten Tag. War ausgebucht alles. Und dann traf man sich da, hunderte Angler und alle sabbelten. Und dann stand einer und sagte so leise, aber so laut, dass jeder mithören konnte, gestern lief nur der Rot-Grüne von Winkler. Der lief. Ich zu meinem Kumpel, ich sagte, du, wir müssen Rot-Grün kaufen.
Nee. Geil.
Wir alle hin Rot-Grün gekauft, weißt du, und dann damit geangelt, weißt du. Und also ich persönlich meine, weißt du, das ist diese Ködervielfalt, erschlägt heute den Kunden. Jeder schwört auf seinen Köder. Und weißt du, wo du heute mit gefangen hast, da fängst du vielleicht morgen nicht mit. Vertrauen in den Köder und die richtige Köderführung ist für mich das A und O.
Ne? Ist das auch das, was du jedem Angler mit auf den Weg geben würdest? Also lieber 5-mal weniger wechseln und dran glauben, was man macht?
Genau. Ich komme ja nur aus dem Meeresfischen, das ist so meine Hauptleidenschaft. Und es gibt Tage, da muss ich sagen, also ich bin von dieser ganzen Farbenlehre nicht überzeugt. Weißt du? Heute jeder Gerätehändler hat eine Schwarzlichtlampe und fädelt da erstmal über seine Nase oder weiß ich was alles. Aber es gibt manchmal Tage, habe ich schon mal gehabt, weißt du, da steht einer neben mir und hat so einen grünen Jig drauf. Also so
nennt man heute dann Chartreuse wahrscheinlich.
Ja, eben so auf der Art. Eben so grün, das stinkt da, weißt du. Und fängt einen, zweiten, dritten. Dann fange ich auch schon mal an, in meiner Kiste zu gucken, ob ich sowas Ähnliches habe.
Ja.
Aber normalerweise nicht. Ne? Also es gibt manchmal, es gibt Tage, die Fische müssen ja auch mal beißen wollen.
Ja, ich habe gehabt,
also, da hat einer mit so einem richtig dicken, großen Jig gefangen, weißt du, und ich fange ja mit den etwas kleineren oder so. Und da habe ich dann hergedacht, was vielleicht der Feld anders ist, vielleicht mehr in Grundnähe. Dann guck mal, wenn man jetzt die Fische nimmt, was weißt du, bei uns, da hast du oft das Phänomen, dass die 5, 6 Krebse noch auskotzen und trotzdem steigen die nur auf deinen Köder ein.
Ja, ja, klar.
Und das ist ja der Unterschied zwischen Meeresangeln und Süßwasserangeln. Wenn du bei Zandern Fehlbiss hast, der kommt nicht wieder.
Nee.
Beim Dorschangeln, der kommt manchmal wieder.
Ja.
Den kannst du fallen lassen und nochmal, ob das immer der gleiche ist, weiß man nicht, aber ich vermute das zumindest.
Nee. Ja. Okay, aber gut, da bist du schon so, dass du sagst, so Ködergrößen anpassen, vielleicht ans gewohnte Beuteschema oder irgend sowas. Aber diese ganzen Farbenbums, da bist du auch. Da holst du lieber das Eisen raus.
Ja, ehrlich, Nicke. Ja, ja, also das Eisen ist nach wie vor, also ich bin ja nun mit dem Eisen groß geworden.
Ja, so, ja.
Das ist, wie gesagt, und bringt immer wieder Fisch. Nicht?
Also, ja, voll. Also da bin ich komplett bei dir.
Der Spinner, es gibt nichts Besseres als einen Spinner, weißt du, wenn du zumindest so auf Räuber angelst.
Nicht? Wobei man ja auch sagen muss, und da bleiben wir mal eben bei der Köderindustrie, die erfinden ja auch in der Angelindustrie das Rad jedes Mal wieder neu, ne? Das Spoonangeln auf Forelle. Ja. Musstest du auch ein bisschen lachen, als das populär wurde? Weil es ist doch nichts anderes als ein kack kleiner Blinker.
Nein! Du, oder warst du hier? Ich habe unten, kann ich dir nochmal zeigen, Devons. Weißt du, das sind Inline-Köder.
Ja, ja.
Die sind, meine sind 50 Jahre alt, die sind noch aus Bolzerholz geschnitten.
Nee? Ja, ja.
Im Augenblick ist ein Hype, du musst zum Meerfallenangeln einen Inline-Köder haben.
Ja.
Nee? Absolut wichtig. Was, mittlerweile ist es aber schon so, sie liefern zu den Inline-Ködern Stopper mit.
Ja.
Ne? Dass er nicht, weißt du, weil die viele beißen ja dann auf den Köder, weißt du, und sitzen dann nicht, ne?
Ja, ja. Hm. Witzig, ne? Also ich habe den Stopper allerdings als Knotenschutz drauf, beim Dingsen, ne?
Ja.
Also,
da habe ich gesagt, man lässt sich dann auch mit anstecken, weißt du, guck mal, dann ist auf einmal dieser...
Das ist eine Innovation, die geil ist, ne?
Die hat es aber schon gegeben, ne? Diese Devons und diese Inline-Köder hat es schon immer mal gegeben, aber jetzt hat einer die eben wieder neu erfunden. Du, pass auf, es gibt einen Köder, den hat ein Däne immer entwickelt, der heißt Stripper. Ist so ein wie ein S gebogener Köder.
Ja, klar,
mit dem hat der gut Forellen gefangen.
Ja.
Ne? Mein Kollege arbeitet in der Angelbranche. Ne? Und dieser Stripper war auf einmal populär. Da haben sie dann auch hier in der Träne einen Lachs gefangen. Und das ging dann durch die Angelzeitung und weiß ich was alles. Der dann zu dem Dänen und sagt, du, kann ich deinen Köder in Deutschland vertreiben? Ne? Ja, kannst du. Ne? Wie viele Farben hast du? Ja, wie viele Farben? Eine, weiß, fängt doch. Ja, sagt er, du in Deutschland. Da muss ich mehr Farben haben, das lohnt gar nicht für mich. Ne? Dann hat er ihm das erlaubt, er hat die Dinger dann in China produzieren lassen und dann gab es den Stripper, weißt du, in allen Regenbogenfarben, die du dir vorstellen kannst. Ne? Und so ist das eben, was weißt du, das ist die Technik, die Industrie will ja auch leben, aber... Ne?
Wusste ich auch, dass der Stripper tatsächlich von einem Dänen kommt und dass es den nur in einer Farbe gab. Also es ist auch eine sehr interessante Info auf jeden Fall.
Ja, ja, dieser kleine Stripper, weißt du, der, wie gesagt, und der Kollege...
Und der ist auch nichts anderes als der Heinz Blinker aus der DDR eigentlich.
Ja,
ne?
Ja, so, ja, gewölbt, so
gewölbt,
lässt sich nicht so gut werfen, nicht,
aber
arbeitet sehr gut im Wasser und guck mal, heute, was es gibt ja heute nicht mehr, was es nichts gibt, weißt du, guck mal, mittlerweile raten ja schon die Experten nicht mehr mit Rasseln zu fischen, ne? Weil die Fische schon dieses ganze Rasselgeräusche, weißt du, was so in jedem Wobbler und in jedem Jerk oder weiß ich was,
alles
das sind, nicht?
Was hast du dazu?
Du, also ich mache mir den ganzen Modekram ja nicht so mit, weißt du? Also ich habe auch keine Schwarzlichtlampe, ne?
Nee,
ich
auch nicht.
Da hast du nachleuchtenden Köder? Ich sage, das weiß ich nicht. Wir sehen doch alles mit unserem menschlichen Auge. Ja. Wie der Fisch das wahrnimmt, weiß ich doch gar nicht. Ne?
Nee.
Und wie gesagt, und gerade beim Meeresfischen kannst du das ja oft vergleichen. Wir sitzen zu dritt oder zu viert im Boot.
Ja.
Jeder hat einen anderen Köder, weißt du, und alles. Und auf einmal knack, 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 da sind da Fische, weißt du, egal was.
Ich wollte gerade sagen, gerade ein Dorsch, ne? Wo der Schwarm ist, da scheppert er drauf.
Ja,
das kann vielleicht nochmal einen Unterschied machen, ob jetzt ein 12 oder ein 5 cm Köder fischt oder ob du vielleicht einen Gummifisch oder einen Krebs fischt. Oder ein Pilker, aber ansonsten, wenn die Fische da sind, dann ballern die sich die doch rein. Gerade so Vollidioten wie die Dorsche. Das sind auch richtige Kneipenschlägerfische.
Wie viele Fische werden aus Zufall gefangen? Wir haben einen Hotspot in Norwegen. Intensiv abgefischt. Richtig intensiv abgefischt. Mhm. Was war's? Stellungswechseln. Ne? Ich leihe meinen Köderfisch hoch, 5 Meter unter der Oberfläche, wumps, Rute kommen, Tanz ging los. Ne?
Ja.
Stundenlang da gefischt. Ne? Noch ein besseres Beispiel. Der Patrick Ovomuela, der bekannte Fußballer, ist ja auch zum Angeln mitgekommen und weiß ich was alles. Den hatten wir mit als Gast am Salztraum oben.
Ja.
100 Angler da, so im Salztraum-Festival.
Mhm.
Und der hat ja so, der ist das ja gewohnt, dass man ihn so ein bisschen hofiert, was so als ehemaliger Bundesligaspieler und weiß was, alle hatte so sein eigenes Zimmer. Und wir hatten abgemacht, morgens um 7 oder 8 wollen wir los und Patrick war nicht da. Ne? Ja, was muss ich sagen, fahren wir los. Ne? Wenn ich mit will, hat Pech gehabt. Ne? Ich war dann einmal angerufen mit Handy, keine Reaktion, wir raus. Nach 2 Stunden rief er an, wo seid ihr? Ja, da und da, Koordinat durchgegeben, der sich ein Boot genommen, kommt raus. Wir waren mit 3 Booten auf dem Plateau, haben 3 Stunden gefischt, nichts gefangen. Patrick kommt, schnackt einen Augenblick mit uns, macht den Bügel auf, lässt seinen Köder runter, Wurms, Heilbutt. Das war mal so, wie wir bescheiden geguckt haben. Ne?
Geil, ja.
Du, noch besser war, da hat der Sven Klöhr und ich haben im Boot gestanden und haben mit Gummifisch geleiert. Was, wir haben uns mal die Hände, was, du drehst ja, lass ihn zacken.
Auch in Norwegen, oder was?
In Norwegen, ja. Und Patrick hat sich über Nacht ein Vorfach gebaut und hängt so einen toten Seelachs da drauf. Eine Montage, da habe ich gedacht, was hat der sich da gebastelt? Was, so mit Drilling und Einzelhaken und alles, weißt du. Lässt den runter, du, nach kurzer Zeit Heilwort. Mann, Petri heil und Mensch, was gut, was super. Ne? Augenblick später, den gleichen zermanschten Köder lässt er nochmal an dieser Montage runter und fängt den zweiten. Da hielt sich unsere Freude in Grenzen, weißt du.
Und da hast du auch als alter Meereshase geguckt?
Ja.
Warum der Fußballer da...
Nee,
er hat und was einfach, hat er dazu gesagt? Hat
so,
er gesagt,
das hat, Richtige zur richtigen Zeit gemacht. Hat sich natürlich gefreut, wie ein Schneekönig.
Und woher hatte er den Trick?
Hat das vielleicht irgendwo gesehen? Nee, er hat mit toten Köderfisch geangelt. Das ist ja
legitim. Das ist schon üblich.
Ne? Das ist schon üblich. Nicht? Bloß wie gesagt, wie er sich das zusammengeknotet hätte, so hätte ich es nicht gemacht. Weißt du? Aber er hatte Erfolg.
Ja.
Und das fehlt ja letztendlich. Ne?
Und was war der Unterschied zu einer anderen Montage? Hing der Köder anders im Wasser? Oder kannst du das erklären? Oder sagst du, es war wirklich Glück?
Also es ist es ist Fakt, dass der Naturköder immer besser ist als der künstliche Köder.
Ja.
Ne? Und was gerade jetzt bei der Meeresangelei, ne, werden ja viele Fische auf sogenannte Überbeißer gefangen. Ne? Also alle, die oben nach Norwegen fahren und sind da am Pilgen und kamen da, weißt du, um
Haken, kommt vielleicht der kleine Seelachs
und dann... Ne, und dann einen Augenblick später ist, da steht dann und knackt dann Dorsch rauf und atmet den Seelachs und den Pilger weg.
Und dann kommt der Heilbutt und atmet den Seelachs, den Pilger und den Dorsch weg.
Ja, nee, aber es ist so. Also wir machen das wirklich, wir stehen wenn wir an Bord sind, zu dritt, haben wir hinten immer einen Stummdiener. Ne? Stummdiener nennen wir eine Route, weißt du, wo
wir... Ach so, tote Route sozusagen.
Ja. Einen toten Köderfisch drauf haben, ne? Kurbeln den 10 Meter über Grund und lassen den bei unserer Nachläufermontage einfach mittreiben.
Ja.
Und wir angeln alle drei intensiv mit großen Gummifischen.
Mhm.
Und das ist für mich, sag ich, wir machen den Fisch neugierig, durch dieses Gummifisch rauf und runter leiern und er geht hinten auf den Naturköder, in der Regel.
Ja, kann natürlich sein.
Ja. Ne, auf alle Fälle ist das eine sehr erfolgreiche Methode. Ne?
Du bist ja selber, profitierst du ja auch von der Angelindustrie, bist im Team Diver Komoran und hast da ja auch, also gerade Diver, extrem hochwertiges Equipment, ne? Also Rollen, Routen und sowas. Das sind ja auch schon Innovationen, die gerade die aus Japan kommen oder so, wo man sagen muss, das ist einfach geiles Zeug zum Angeln. Ne? Ich weiß aber auch von dir, dass du natürlich jetzt nicht nur deren Köder fischt und irgend so ein Zeug, ne, was ja auch völliger Quatsch wäre. Und du bist ja auch nicht jemand, der im Internet die ganze Zeit steht und diese Köder anpreist von dem Hersteller, sondern die gönnen sich eher den Horst Hennings als Aushängeschild, ich glaube schon seit 10, 15 Jahren, seit bei Komoran oder wie lange?
Ja, noch länger. Also wie gesagt, ich weiß, es ist ja so, dadurch, dass ich eben ein paar Erfolge hatte im Angeln,
bin
ich irgendwann gefragt worden, ob ich da was du ins Team möchte. Und muss sagen, da ist aber von Seiten der Firma überhaupt kein Druck.
Nee, genau, das finde ich nämlich ganz schön. Dass ich
da irgendwelche Köder vorstellen muss oder das machen muss oder im Internet präsent sein, weißt du, guck mal, ich mache für die Hausmessen, vertrete natürlich die Marke und habe das Glück, weißt du, dass das auch eine Marke ist, mit der man sich identifizieren kann.
Absolut,
weißt du, die haben also wirklich Top-Geräte und das ist in Ordnung, aber ich mache da keinen Hehl draus, was ich fisch, alles andere auch, weißt du, zum Glück, guck mal, sind die Rollen eben so gut, dass ich mit diesen Rollen wunderbar fischen kann. Die Routen sind gut. Also ich brauche ja nichts anderes.
Nee, du hast ja den Keller auch voll.
Ja, Ich fische immer noch mit meiner alten Pilzrute. Ne? Das gab von Komoran mal eine mit Titanfedern. Das ist meine Lieblingsrute. Mittlerweile haben die Modelle sich 7-mal geändert. Wenn du siehst, wie die ist, wir früher von diesem Wettkampfangel auf dem Kutter mit 40 Mann, ja, da brauchtest du eine lange Rute, so 3,30 Meter. Der Handel stellt gar keine 3,30 Meter Ruten mehr her zum Meeresfischen. Da musst du schon irgendwie eine andere nehmen. Ne? Der Vorteil ist ja mit der langen Rute, du wirst weiter. Weißt du, wenn du einen Nebel bestehst, ja, mit der kurzen Rute, den kannst du tot machen. Der kann sich gar nicht mehr reagieren. Und mir sagt man ja nach, weißt du, ich würde immer den doppelten Hennings beherrschen. Das heißt, wenn du auf den Kutter kommst, weißt du, und wir machen Vergleichsangeln, dann werden ja die Plätze verlost.
Ja,
das sind natürlich gute und schlechte Plätze. Und dann gibt's ja
einen Platzwechsel. Wie macht man das da? Also ich muss mich kurz bremsen. Das Losen, wie genau läuft das Losen
ab? Also es gibt ein Schema. Weißt du, ich habe da so ein Heft, weißt du, da ist aufgezeichnet, weißt du. Du hast
die
einmal,
Plätze, die Nummern. Ja,
die Plätze werden nummeriert und du hast einmal, stehst du auf Steuerbordseite und einmal auf Backbordseite. Ja. Das ist gesichert. Und dann stehst du einmal entweder im Steven und einmal im Heck. Aber da reichen die Plätze ja nicht mehr aus. Und ich habe immer früher gedacht, weißt du, wenn gleich starke Angler an Bord waren und dann hast du schon mit deinem Los, wusstest du schon, ob du was bereißen kannst oder nicht.
Ja.
Wenn du einmal, ich sage das mal banal, Lampenbrett und Scheißhaus gelost hattest, weißt du, dann hattest du zwei Scheißplätze, auf Deutsch gesagt.
Ah ja, nicht? Okay.
Aber wenn du einmal Steven hattest oder einmal Heck, weißt du, dann kannst du dich ja viel mehr entfalten.
Ja, ja, voll klar.
Weißt du, guck mal, ich hatte das, ich habe es eben beherrscht, weißt du, wenn ich auf einem schlechten Platz stand, habe ich natürlich die Konkurrenz beobachtet und habe dann mal drüber weggeledert. Weißt du, ne? Und dann gibt es natürlich
welche, die nur
gerade auswerfen oder weißt was. Und wenn du dann Drift und Wind und das alles so.
Dann gleicht sich das wieder aus. Ja, ja, ne? Das war der, ist der doppelte Hennings.
Ja, weil ich dann über die anderen weggeworfen habe oder was und dann auch nochmal einen Fisch gefangen.
Ja, ist gut. Ja. Bei mir war das damals beim ersten Mal Kutterangeln, da war ich irgendwie 14 oder 15 und war dann in so einem klassischen Vereinssaufbus, ne? Morgens dann um 4 oder um 3 los so. Und dann ist dann ein angetrunkener älterer Herr durch den Bus gegangen und gesagt, ihr müsst jetzt eure Nummer ziehen aus so einem ollen Hackebeck-Pilzmütze. Ne? Und dann hatte ich die 1 gezogen. Ne? Beim ersten Mal Kutterangeln. Ja, ja. Ne? Junge, du, 6 Meter immer Höhenunterschied, ne? Bei der Welle.
Ja, ja.
Das war geil. Aber da habe ich auch 3 Dorsche gefangen, weiß ich heute noch. Das war gut.
Nein, das ist, also wie gesagt, guck mal, aber der Modus ist schon sehr fair und gerecht, weißt du. Und,
ja,
du musst bloß auf deinem Platz was machen.
Ne? Ja, klar, sicher. Ist es denn bei Diver und oder Kormoran so, dass du an bestimmten Wettbewerben teilnimmst, dann auch in einem Diver-Team oder sowas? Oder?
Ja, das nennt sich ja, also als dieses, guck mal, das Wettangeln ist ja eingestellt. Es gibt
in Deutschland, ja.
In Deutschland kein Wettangeln mehr. Und wir haben früher, gab zum Beispiel, das nannte sich Elefantenangeln, da haben wir am Strand Firmenteams gehabt, ne? Alle bekannten Firmen, Diver, Balzer, Damm oder wie sie alle hießen, haben Team an den Strand gestellt und wir haben uns mit unseren Geräten vorgestellt. Die Leute konnten mal in die Hand nehmen, konnten mal mitwerfen, haben Tipps gekriegt und wir haben gegeneinander geangelt. Ne? Mhm. Gab den Diver-Händler Cup, da waren aus ganz Deutschland kamen 400 Händler da, das war Wahnsinn. Ich selber habe den Großmann-Cup, die Großmann sind ganz bekannte Meeresangler in Deutschland, die drei Brüder. Die haben große Veranstaltungen mit 300 Anglern, die habe ich 4-mal gewonnen, weißt du, ne? Aber nicht immer mit Dorschen, ne? Ich habe auch einmal mit Aalmuttern gewonnen, ne? Aber du musst den Fisch fangen, der dann beißt oder was, oder der dann legitim ist, erlaubt ist. Aber dann ist man auch als Team aufgetreten, nicht? Und dann, aber mit der Zeit ist das dann immer weniger geworden. Guck mal, früher wurde ein Teamangler danach ausgesucht, welchen anglerischen Erfolg er hatte, ne?
Ja.
Heute suchen sie Leute, die sich mit den neuen Medien auskennen, die geil fotografieren können, irgendwelche Fische posten oder sowas alles, die im Internet präsent sind. Ne?
Ja.
Und mittlerweile kannst du ja auch mit Teamanglern die Straße pflastern. Viele meinen ja, weißt du, wenn sie Teamangler sind, dann sind sie jetzt nicht ins gemachte Nest. Ne?
Mhm.
Also in Deutschland vom Angeln leben, nicht also als Teamangler oder
hauptamtlich
leben, können vielleicht 2.
Ja, würde ich auch sagen. Ja. Wir sagen jetzt mal keine Namen, aber ich glaube, wir haben die beiden gleichen im Kopf. Die stellen sich aber auch klug an.
Ja,
und,
haben sie auch verdient. Ne, und
haben sich auch verdient, genau.
Aber darum meine ich ja, dass man viele junge Leute, weißt du, sehen einen ja als Vorbild
und sagen,
geil, das ist das tollste Gerät und sowas alles.
Was ja,
du siehst ja hier, hier stehen noch Routen, die habe ich noch gar nicht ausgepackt, nicht? Und
ich glaube, ich gehe da jetzt mal ganz kurz hin, damit das jetzt wird witzig, weil da würden sich ziemlich viele Leute die Finger nachlecken.
Das sind alles Mehrfallanruten, die ich so testen
muss. Das sind übrigens auch Prototypen, hier steht noch gar nichts drauf. Nee, aber hier ist,
also das sind unterschiedliche Modelle.
Ja, das sind Silver Creeks, Kallias und solche Sachen. Und hier, ich hab einen guten Blank in der Hand, der unbeschriftet ist und es sieht auch nach einer Meerforellenrute aus. Und dann muss Horst eigentlich nämlich Feedback hinschicken und sagen, ja, nee, hier, da ist die
Nein, Aktion du, ist zu langsam. Ja, ist aber auch, weißt du, denn die Industrie ist heute so schnell.
Ja, ja.
Bis du das Zeug getestet hast und sagst, das ist Mist. Dann haben sie das schon geordert teilweise, weißt du.
Also, wahrscheinlich, da kommst du gar nicht hinterher, ne?
Nein, das ist, du kannst mal sagen, guck mal, ich sage mal, meine Kollegen auch, du, ich habe eine Route entwickelt. Ich sage, was, du kannst einen Film zum Entwickeln bringen. Eine Route entwickelst du nicht, du kannst vielleicht sagen, der Ring 10 cm Höhe, das Handteil 5 cm Länge.
Ja.
Die Blanks, sage ich, ich bin ja in China gewesen. Ich bin ja damals mal von den Herrn Willenbruch nach China eingeladen worden, weißt du, und habe da in Fabriken gesehen, und das laufen dir ja die Augen über, weißt du. Und wenn du in ein Musterzimmer kommst von so einer großen chinesischen Firma, da findest du von A bis Z alles.
Ja.
Die bauen dir alles. Ne, wenn du jetzt sagst, ich will die Rolle haben, ne, aber mit einem anderen Griff oder weiß ich was alles, das sind Massenprodukte. Ne? Mhm. Die werden, also das kann sein, dass das gleiche Modell bei 5 Firmen
absolut, gerade bei guten Blanks, ne? Dann wird dann die Beringung geändert und ein bisschen das Griffteil.
Und bei ganz hochwertigen Kohlefaserrunden, guck mal, und diese Innovationen, die wirklich auf dem Angeln kommen, kommen immer noch von japanischen Ingenieuren.
Definitiv, ne? Klar.
Und es gibt eben nur noch 2 Firmen, die eigene Versuchlabors haben und sowas entwickeln und bauen.
Ne? Shimano und Diver.
Ja,
ne?
Die anderen kopieren das und wenn du jetzt siehst bei Diver, dieses magnetische Öl, das funktioniert ja wirklich.
Ja.
Ne? Das, also, was haben wir? Guck mal, und die meisten Angler, die intensiv von mir angeln, du weißt, bei mir freien Angeln, wenn du 8 Stunden im Salzwasser stehst, mit Hänger lösen, mit Salzwasser, mit mal tauchen, ne? Dieses kleine Kugellager Schnurlaufröllchen, was das arbeiten muss, welchen Druck das aushalten muss. Und wenn das dann nach 100 Stunden Geräusche macht, ne, dann ist das, als wenn du mit deinem Auto das 4. Mal Reifen gewechselt hast.
Ja, ne? Aber das ist, muss halt nicht sein. Ne?
Nee.
Und deswegen, weil ich bin auch ein Freund von Routen zerlegen im Salzwasser bei Meerforellenangeln und ich brauche normalerweise eine im Jahr. Und jetzt habe ich mir ja auch eine Diver BG Max Sealed geholt, ne, damit das vielleicht nicht jetzt, also dass sie mir 3 Jahre vielleicht hält. Horst, du hast ja in deinen vergangenen Jahren viel erlebt. Ne? Was ist dir denn für eine Geschichte so besonders im Gedächtnis geblieben, wo du gesagt hast, muss gar nicht der geilste Fisch sein, aber es passiert ja beim Angeln oft auch einfach so Sachen.
Also ich hatte mal ein Erlebnis, was das hört sich so unglaubwürdig an. Also wie gesagt, ich bin da ja der so Meerforellen geil gewesen, weißt du.
Ja.
Und nun war das ja so, weißt du, wir sind immer beim Meerforellenangeln, haben vorne das Ufer abgeworfen schnell. Und dann versucht, so weit wie möglich draußen einen Stein zu finden. Ne? Und auf diesen Stein haben wir dann ausgeharrt, bis die Blase platzte.
Ja.
Weißt du, und konntest du nämlich immer schön sternförmig alles abwerfen.
Ja.
Du, und dann hatte ich das Glück und kriegte eine gut 70er Meerforelle. Weißt du, und hatten wir aber immer so einen Galgen mit, also so einen Fischring, damit du nicht wieder zurücklaufen musstest mit dem Fisch.
Ja, ja,
weißt du, weißt du, wenn du auf dem Stein stehst mit dem kurzen Meerforellenkescher und weiß ich was alles, habe ich diesen Fisch gelandet und beim Abschlagen fällt er mir aus der Hand, ne? Und geht runter. Weißt du, dann stehe ich auf dem Stein, weißt du, und denke so idiotisch, ich kann ihn mit der Hand greifen, weißt du, gleich mit dem Arm rein, also quitschig nass und alles, weißt du. Ich denke so, ne Kacke, weißt du. Und beim Landen stecke ich immer meine Rute hier vorne in die Wartjacke.
Okay.
Weißt du, so, weißt du, um die Hände frei zu haben. Ne? Ja. Hab ich in der Rute und bück mich da und guck nach dem Fisch und hab ja noch den Köder im Wasser. Und ob ihr es glaubt oder nicht, da hat sich der Köder in die Meerforelle nochmal verhakt, weißt du, durch meine Bewegung da
oben. Ah, okay.
Und da habe ich das 2. Mal gelandet. Und da bin ich aber wieder ans Ufer gegangen. Ne?
Ja, das ist schön. Also bist du auf jeden Fall nicht von der Fraktion, die noch keine Leichen gefunden haben oder so eine Kacke.
Nein. Also. Nein, ich habe noch keine Wasserleiche gefunden. Ich gehe jedes Jahr früh baden. Ich falle immer mal vom Stein und rutsche aus. Und ich habe vor 2 Jahren mal mit dem Christian Hof von Fisch und Fang eine Reportage gemacht. Und da ist mir das erste Mal ein bisschen mulmig geworden. Dabei bin ich beim Versuch, auch auf den Stein zu klettern, ausgerutscht. Bin zurück ins Wasser gefallen, weißt du, und habe natürlich meine Route nicht losgelassen und habe dann immer versucht, hochzukommen und habe es nicht geschafft, meine Beine an Grund zu bringen.
Weil du Luft in der Warthose hattest.
Und dann bin ich mal so ein Stück gesprungen, die anderen haben das dann aus der Ferne schon gesehen und dann bin ich an den nächsten Stein, konnte ich mich dann hochziehen. Ne? Mhm. Und da war schon mal so, was du das erste Mal gemerkt hast, was du, wenn du dann diesen Wassereinbruch hast, was du, wenn dann, ne? Und hatte ich natürlich leichtsinnigerweise meine Wartjacke nicht zugemacht unten. Weißt du? Ja. Das heißt, wenn die Wartjacke schön zu ist, dann macht der Wasserdruck.
Ja.
Dagegen, dann läuft die nicht so.
Deswegen hat ja auch jede rein, gute Warthose einen Wartgürtel eigentlich auch noch, ne? Dass man die dicht machen kann.
Also das war so, weißt du, aber ich könnte schon mal.
Aber das müssen wir vielleicht nochmal ein paar Leuten erklären. Vielleicht wissen es nicht alle. Beim Wartangeln, wenn man ins Wasser fällt, geht man ja nicht unter, weil man Wasser in der Hose hat. Ja, weil Wasser ist unter Wasser ja nicht schwerer als Wasser. Sondern es ist so, dass die Beine nach oben gezogen werden, wegen der Luft, die in den Beinen der Hose ist. Ne?
Genau.
Und dann kommt man nicht mehr hoch. Also genau das, was dir passiert ist. Deswegen, ja, Leute, setzt euch, zieht euch entweder eine enge Wartjacke an oder einen Wartgürtel. Oder am besten beides. Ne?
Genau, also auf alle Fälle da. Also ich bin schon mal so, also gefühlt, ich sag fast 200 Meter durch die Ostsee geschwommen im Februar. Nicht? Also war nicht ganz so weit, aber ich bin auf einer Mole und der Wassermole, was irgendwie in der Wasser ziemlich weit rausgelaufen und hatte 3 Meerforellen schon gefangen. Und ich hatte früher eine ganz enge Wartjacke und dann hatte ich mir die hier so rumgestoppt, war voll, weißt du.
Du hast die Meerforellen in eine Wartjacke gesteckt?
Ja. Und dann wollte ich, die hatte auch unten so ein Neoprenbündchen, die konnte nicht raus und Wasser sowieso nicht. Und dann wollte ich zum Ufer. Und mein Kumpel hat schon mal gedacht, hüte dich vor hellen Flecken. Die sind meistens tief.
Ja,
und
Sand sehe, plötzlich.
Ich sehe den Sand dann da und alles. Ich denke, da spring rein. Zu tief. Ne? Und dann bin ich angefangen zu schwimmen und bin ein ganzes Ende geschwommen. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit das war. Weißt du, ja. Ich immer mal wieder versucht. Du siehst ja den Grund unter dir in der klaren Ostsee. Mhm. Und habe dann irgendwann den Grund gefunden und hatte dann richtig viel Wasser. Weißt du,
ja, in der Jacke, in der Hose.
In der Jacke und die Hose schon. Und du hast ja auch viel Unterwäsche an, weißt du. Und dann bin ich so zu meinem Kumpel gelaufen. Und dann, als er mich kommen sah, sagt, oh, Sir, komm rein, komm rein. Ich hatte gerade einen Nachläufer. Da hat er ja genau gesehen, dass ich da im Wasser lag. Ich sag, spinnst du? Nee. Du, dann musst du dir mal vorstellen. Dann sind wir ans Ufer gegangen, ausgezogen, keine trockenen Klamotten mit, das Zeug ausgefroren und nass wieder rein. Weißt du, und
hast du nicht gemacht?
Doch.
Wie lange ist das her?
40 Jahre.
Ja gut, da warst du noch ein bisschen jünger. Ja, aber das ist gefährlich. Also, du. Aber auch geil. Und hast du noch gefangen?
Ich glaube ja. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Da waren wir auch auf Rügen. Weißt du? Ja. Aber ich bin jetzt vorgestern hat der Hannes mir so einen kleinen Spinnmax gegeben als Köder. Und da habe ich dann auch gleich 2 Barsche mitgefangen und kriege kurz vom Ufer am Hänger. Sehe den da im Wasser, weißt du? Am so einem alten Baumstamm hängen. Ne?
Ja.
Ich denke, Scheiße, dort machst du jetzt abreißen. Ich mir Hose aus, reines Wasser mit Unterhose.
Und der NDR mit Kamera dabei, ja, ja. Natürlich. Geil.
Ich hin mit dem Fuß den Köder losgestoßen gekriegt, rausgeholt. Nun war das ja hier in Berlin, in der Spree, so eine hohe Mauer. Ne? Ja. Und da wollen die beiden mich hochziehen, die Weicheier, ich krieg nicht, ich sag weg. Ich alleine hoch, weißt du, wie eine Robbe. Die beiden haben sich verölt, weißt du. Nee, aber ich
da freue
ich
mich auch schon auf die Bilder, du. Geil, ja, das klingt gut. Also ich glaube, man, wenn man so lange angelt wie du, da erlebt man auch so viele Dinge, die unglaublich sind. Ne? Also,
ja.
Ich kann ja schon Storys erzählen. Wir Angler sind ja eh Schnacker, ne?
Naja, wie gesagt, das ist eben, was du da passieren, die unmöglichsten Dinge. Und das ist ja auch eben, was du bei dieser Fernsehsendung, die ich mit Heinz mache, weißt du, das sind ja die Sachen, die Leute sehen wollen. Ne? Nicht, dass du einen Fisch nach dem anderen fängst, sondern das Gefrotzel, weißt du, dass man sich...
Ja, sicher. Das ist ja aber das Schöne. Die Sendung mit Heinz machst du auch wirklich gerne, ne? Also es sind ja auch schöne Sachen und man merkt auch, ihr beide, ihr zickt euch viel an, aber auch, weil ihr euch mögt, ne?
Ja, absolut. Also guck mal, ich bin ja zu dieser Sendung gekommen, durch Zufall, weil Heinz suchte jemanden, der sich mit Meerforellen auskennt und ist auf mich gekommen, hat mich angerufen und gesagt...
Und Heinz ist arbeitet sowieso beim NDR,
ja, ne? Er ist hauptberuflicher Redakteur beim NDR, war jahrelang...
Und ist Angler schon, ja, immer, ne?
Aber er war jahrelang Sportreporter, hat die ganzen Jahre, genau, Hanse Rostock begleitet, nicht, an der Bundesliga oder sowas alles, hat aber immer gerne geangelt, nicht? Und hat ja auch ein Buch geschrieben jetzt über seine Geschichte und... Wie gesagt, und dann hat er eben immer so lockere Folgen gemacht, hat mal über das Angeln berichtet. Mhm. Wurde jetzt über das Meerforellenangeln berichtet und da sind wir beide so zueinander gekommen, haben uns gut verstanden. Da hat er mich mal nochmal eingeladen und dann ist das sehr gut angekommen, die Sendung, weißt du, und daraus ist diese Serie entstanden. Ne? Wir drehen ja, haben dieses Jahr, ja, die 10. Folge. Ne? Das war also von vornherein nie geplant.
Staffel. Die 10. Staffel, ja. Ah, 7 Folgen. Also dreht ihr dieses Jahr die bis zur 70. Folge.
Genau.
Verrückt. Und ihr seid ja, das Konzept der Sendung ist ja, dass ihr möglichst oft in Deutschland seid, ne? Um auch so heimische Reviere vorzustellen, also zumindest in Norddeutschland vor allem. Ne?
Sendegebiet des NDRs eigentlich.
Genau.
Wir machen immer eine Spezial, guck mal, wir waren ja in Florida, wir waren auf den Färöerinseln.
Ja.
Und jetzt waren wir in Norwegen mit Horst Ruprecht, haben da geangelt mal auf Lachs und so. War auch interessant, aber in erster Linie immer heimische Gewässer, also Elbe, Weser, nicht die bekannten Flüsse oder auch kleinere Flüsse, nicht, die besuchen wir und solange die Einschaltquote, was für die Fernsehleute ist, aber diese Einschaltquote.
Die Quote ist wichtig, klar.
Und guck mal, der NDR ist ja der einzigste öffentlich-rechtliche Fernsehsender, der über das Angeln berichtet.
Ja, ja. RBB glaube ich jetzt mittlerweile
auch. Ja, RBB auch, aber die, wie gesagt, es hat auch schon mal jemand mehr versucht oder so, aber trotz dieser ganzen Anfeindungen durch Peter und ähnliches, was alles macht der NDR das, was so, und die, wie gesagt, die Einschaltquoten sind eben so gut, dass das immer wieder weiterläuft, ne? Und ich sage eins, du sag mir Bescheid, wenn ich tödlich wäre, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, ich sage, wenn ich mit dem AHK-Shop mit ans Wasser muss, dann hören wir auf, ne?
Ja, schön, aber das ist doch gut, solange es Spaß macht. Wie gehst du denn mit diesem ganzen stressigen Zeug um? Also du bist Anfang, Mitte 70 und wir haben in der letzten Zeit öfter telefoniert und da war es immer so, ja, nee, dann bin ich da 2 Tage, dann muss ich noch dahin, dann bin ich hier noch Schiedsrichter und dann muss ich da nochmal mit dem NDR drehen und sowas. Hast du denn auch mal so Episoden, wo du zu Hause bist? Also im Prinzip, du bist ja eigentlich im Ruhestand, aber das ist ja eigentlich auch wieder Arbeit für
dich,
ne?
Also wie gesagt, guck mal, ich habe also richtig, was ich habe jetzt überlegt, wir haben ja Corona-Zeiten, ne? Und habe gedacht, ich müsste Kurzarbeit anmelden, ne? Weil guck mal, ich wäre sonst dieses Jahr 6-mal in Norwegen gewesen,
ne?
Und das ist ja alles ins Wasser gefallen und ich musste erst wieder lernen, hier was so zu Hause, die heimischen Gewässer
ne? Weil du sonst so viel unterwegs bist.
Weil ich immer sonst unterwegs war und also ich bin auch einer, der nicht, also ich könnte mich nicht mal sagen, nachmittags in die Wohnung setzen und den Klotzer anmachen.
Nee, kann ich auch nicht. 0, gar nicht. Nein, vergiss es.
Dann bin ich lieber hier, ich habe ein großes Grundstück, ich bin im Garten und beschäftige mich draußen.
Einen sehr gepflegten Garten. Macht das auch deine Frau oder bist du da auch viel am Wühlen?
Nein, also meine Frau macht die Blumen und das alles, aber das, die körperliche Arbeit mache schon ich. Ne? Ich habe ein sehr großes Grundstück, habe auch ein paar Garten, Teiche. Also ich habe immer was zu tun. Du, und wenn ich nichts zu tun habe, ich bastel dann Vorfächer fürs Brandneue. Guck mal, ich binde noch heute jeden Haken selber.
Das ist auch richtig so.
Ich binde jeden Stipphaken selber. Ich binde
Ach, das ist auch alles tatsächlich, da gibt es keine
Vorfächer. Ich habe ein paar gebrauchte Tüten auch so mit, aber jeden Aalhaken, alles binde ich selber noch. Was du, meine Meeresvorfächer knote ich alle selbst. Ne? Und da hat man immer was zu tun. Dann wird mal Schnur umgespult und das und was. Irgendwas ist ja immer, ne?
Ich finde das gut. Also dir wird nicht langweilig und dir ist jetzt während der Pandemiezeit sozusagen auch nicht langweilig geworden, sondern da warst du halt viel unterwegs.
Hab dann eben jetzt hier wieder in heimischen Gewässern gefischt, was, und dann erstmal wieder
Hauptsache
schätzen das gelernt. Wenn ich so denke, wie blauäugig wir früher geangelt haben und wie, mit welchen Möglichkeiten wir heute modernen Arten haben, nicht? Also da hätte man früher vielleicht wesentlich mehr Fische fangen können, nicht?
Was ist denn dein Lieblingsangelrevier? Ist es hier zu Hause oder ist es die deutschen Küsten? Oder ist es
ja, die deutsche Küste, also die Ostsee eigentlich. Nicht? Obwohl ich hier an der Nordsee wohne, aber die Nordsee ist ja sehr schwer zu beangeln. Nicht? Ich habe schon.
Ja, wobei du von hier aus zur Ostsee ist ja auch nur eine halbe Stunde.
Ja,
ne?
Ja. Also ich habe, ist ja kein Geheimnis, der Hafen Sonderburg ist ja für Meeresangler ein Paradies.
Wobei, da darfst du ja nicht mehr so viel. Ne? Die guten Stellen sind alle gesperrt. Ne?
Ja, das sind eigentlich, wenn du da hinkommst, der Hafen ist voller Angler. Ne? Voller Angler.
Ja, klar. Ich habe auch einen ganzen Tag da geangelt ohne Fisch.
Ja, habe ich. Du, das ist Angeln.
Ja.
Aber ich habe, jetzt im Winter, ich habe einen jungen Angelfreund, der ist vom Beruf Bäcker, der arbeitet in der Meierei, der hat Schichtdienst. Und dann hat, ich glaube, morgens um 5 oder was hat er Feierabend und dann fahren wir los.
Mhm.
Ne? Und dann fahren wir auch mal an eine Stelle, wo es offiziell verboten ist, da im Hafen.
Mhm.
Und dann fuhr der so, als Bäcker, der ist wohl nichts gewohnt, ne? Und wir durften dann noch 7 Dorsche fangen.
Ja.
So, dann habe ich ruckzuck 7 Dorsche gefangen, die zum Mitnehmen. Ich habe gesagt, nun bleib du im Auto, setz jetzt eigentlich deine 7. Ne? Dann habe ich seine 7 geangelt. Ja, und nun? Ich sage, jetzt haben wir sie aus dem Fell. Dann habe ich die da im Hafen filetiert, alles fertig gemacht. Ich sage, wir waren ja schon gestern Abend da, jetzt angeln wir nochmal 7. Was war schon über Mitternacht.
Ja.
Dann haben wir nochmal 14 geangelt.
Oh Mann, ja, geil. Ja, also sagst du Ostsee generell. Würdest du jetzt auch sagen, du ziehst Norwegen irgendwie vor oder sagst du, eigentlich ist es auch an den deutschen Küsten geil oder deutsch-dänischen Küsten?
Also deutsch-dänische Küste, was wenn hier, guck mal, leider ist ja der Dorschbestand sehr rückläufig bei uns an der Küste. Mhm. Du kannst immer noch deine Fische fangen, wir dürfen zurzeit ja 5 Stück fangen. Das ist auch alles möglich, aber dafür ist der Buttbestand eben wesentlich besser geworden. Mhm. Nicht? Und guck jetzt... haben wir die Meerforelle, jetzt kommt die Hering, der Herbsthering ist da. Ich esse für mein Leben gern Heringe. Auch das Heringangeln bringt mir Spaß. Ja. Weißt du, mit dem angepassten Gerät da, Heringe, weißt du, das Vorfach voll.
Und wieder glänzende Horst Auge. Es ist so schön, wenn er
da. Also bringt richtig Spaß, mache ich gerne. Weißt du, also nicht nur, ich brauche nicht immer hier, weiß ich was, so die großen kapitalen Fische oder so. Du, wenn ich habe neulich in Appenrade, das ist ja auch nicht weit von uns, wollen wir gezielt auf Dorsch angeln, haben leider keine gebissen. Auf einmal Tümmler neben uns.
Ja, der Klassiker.
Ah, voll. Ja, sind die Fische weg. Und auf einmal Heringe. Ohne Ende.
Ich wollte gerade sagen, ich habe auch das gehört, dass wenn die Schweinswale irgendwo buckeln beim Wartangeln, dass sie gar nicht zwingend die Fische verscheuchen.
Nein.
Sondern dass die da sind, wo auch die Fische sind, die Fische fressen.
Und was, wir haben uns daher überlegt, was du hattest ja immer, was waren sehr viele Heringe, große Heringschwarm. Dann hast du ja auch mal alle 5 Haken voll. Dann fällt der und der weg. Und das war für die Tümmler leichte Beute.
Klar.
Weil das dann einzelne Fische waren. Deswegen waren die immer unter dem Boot. Weißt du? Und wir hatten ruckzuck, hatten wir einen Herrn Eimer voller Heringe. Ne? Und wenn du die da gleich schön sauber machst und ein frisch gebratener Hering in der Pfanne, mir läuft, ich habe richtig Hunger gekriegt jetzt, weil so läuft das Wasser im Mund zusammen.
Beim Angeln gleich.
Ja, ne, beim Angeln nicht, aber abends dann zu Hause. Ne?
Ja, ja.
Ne, kochen kann ich nicht, das macht meine Frau. Ne?
Sehr schön. Sag mal, wenn du jetzt einem jungen Angler was mit auf den Weg geben würdest, ne? Was ist denn so dein wichtigster Tipp von einem alten Hasen? Oder also, was du jedem Angler mit auf den Weg geben kannst?
Also ich würde sagen, sich... nicht durch die ganze Artenvielfalt vertraut machen. Nicht? Das Gerät, ich sage, lieber ein bisschen mehr sparen, sich nicht das Billigste zu kaufen, nicht? Dass sie auch Freude am Gerät haben. Nicht? Es gibt heute schon hochwertige Rollen und Ruten für schmales Geld. Nicht? Angepasst für ihre Körpergröße, die mit einer vernünftigen Schnur bespulen und dann sich nicht durch diese ganze Ködervielfalt verrückt machen lassen. Nicht? Mit ein paar Ködern erstmal fischen und Vertrauen fassen und dann klappt das.
Also Dreier Maps. Dreier oder Vierer? Was?
Ja, Dreier.
Dreier
ist der Klassiker. Ne? Ja, wenn die für Barsche angeln und sowas, ist ein Dreier Maps. Eine schöne, dünne, geflochtene Schnur auf die Rolle. Wie gesagt, es gibt heute so wirklich hochwertige Rollen für kleines Geld. Eine schöne Spinnrute und dann Vertrauen in Köder.
Und dann knallt es in den Keller. Ne?
Ja.
Ich habe noch 2 Fragen. Die erste Frage ist, guckst du dir heutzutage noch Angelmedien an? Verfolgst du das alles so auf YouTube im Internet?
Nein.
Guckst du dir nicht an YouTube?
Ich gucke mehr, also jetzt läuft ja gerade so eine
YouTube Predator Cup.
Predator Cup.
Genau.
Der habe ich mir angeguckt, weil ich hier die Teilnehmer fast alle kenne.
Ja, ja, genau.
Weil ich ja selber Schiedsrichter bin bei der Fisch und Fang. Das ist ja eine Kopie dieser Fisch und Fang-Geschichte.
Genau, das ist ganz ähnlich, nur mit, sag ich mal, Anglern von einer jungen Generation.
Ja,
ne?
Ein bisschen aufwendiger
und
ein bisschen mehr in die Länge gezogen, Bewerbung und sowas alles. Und weil ich einen Großteil der Leute kenne, also ich habe... Jetzt läuft mir eine Folge angeguckt, weil wir hier Scheißwetter hatten. Ne? Mhm. Und da habe ich fast mitgeweint. Ne? Da waren ein paar Kandidaten, die haben die ganze Zeit gejammert. Wir tun die Leute leid. Ich weiß, wie das ist. Du stehst da.
Meinst du die Folge, wo Jan Pusch so verkackt hat? Schlimm, ne? Der
ich
Arme.
Ich habe fast mitgeweint.
Ja, ja.
Ehrlich. Ich kenne Jan nun persönlich sehr gut.
Ja.
Ne? Aber wie der auf die Tränendrüse gespielt hat, da habe ich mir gedacht, Jan, also jetzt langt das mal so. Also,
was? Warst du schon mal mit Jan Pusch und Jörg Ovens gleichzeitig angeln?
Nee.
Das müssen wir vielleicht mal einfädeln. Das müssen wir auch aufnehmen. Ich also, glaube, das wird auch legendär, weil die alles so drei so Sabbelköppe seid.
Jörg ist ja wirklich ein guter Bekannter von mir, ein guter Freund und alles nicht. Aber ich kenne keinen Angler, der so maßlos übertreibt wie Jörg. Also wenn ich bei dem im Laden stehe und höre ihm eine Viertelstunde zu, dann denke ich, was bist du für eine Pappnase? Du hast doch gar keine Ahnung vom Angeln. Ehrlich. Jörg, also übertreiben macht vielleicht anschaulich, nicht? Aber was der unter die Ohren...
Der schmückt das richtig aus, sagst du?
Wahnsinn, ja.
Ja, schön. Was wünschst du dir denn noch für die Zukunft?
Du, dass ich gesund bleibe.
Nicht, du machst den Eindruck, als wenn du noch lange gesund bleibst.
Ja, man kann da ja nie reingucken, aber ich fühle mich eben wohl. Weißt du, am Wasser fühle ich mich am wohlsten und will hoffen, dass ich das lange mit unserem Hobby frönen kann. Also für mich gibt es nichts Schöneres, als am Wasser zu stehen, weißt du, und die Natur auch mittlerweile genießen.
Also absolut,
ich muss ehrlich sagen, was wird auch durch diese ganzen Umweltgeschichten und sowas alles. Also ich bin jetzt ein bisschen bewusster. Ich bücke mich auch schon mal nach einer Madendose, die mir nicht gehört, und nehme die wieder mit und sowas alles. Das hat schon was für sich. Und setze auch gerne mal einen Fisch zurück, was ich früher für mich unmöglich war.
Ja, siehst
du. Das hat sie gegeben.
Das sind Dinge, die sind für mich fast normal. Ne?
Ja, wie gesagt, das ist eben eine andere Generation. Guck mal, es hieß ja früher Kochtopfangler. Ne?
Ja.
Guck mal, als ich den ersten großen Zander gefangen habe, da kam die Lokalzeitung. Da wurde ein Foto gemacht, eine ganze Seite in unserer Nachricht. Ich kann dir das nochmal zeigen, da habt ihr einen Ausschnitt da hängen oder was, was alles. Da war ich stolz wie König. Ich hatte den nächsten Tag hatte ich Schmerzen auf den Schultern, weil mir jeder auf die Schulter geklopft hat, was, was für ein geiler Angler ich war.
Wie groß war der?
Der Zander wog 7,8 Kilo oder sowas.
Also müsste über 90 gewesen sein wahrscheinlich.
Auf alle Fälle, weißt du, war das, weil ich war stolz wie Oscar. Ich habe jahrelang noch vom Zanderangeln geträumt, Nick. Und heute... Wenn du hier dich mit einem Foto, mit einem Fisch fotografieren darfst, dann würde keine Zeitung der Welt dich mehr damit ablichten.
Nee, oder sowas,
ne? Dann musst du dich verstecken, wenn du so einen Fisch fängst. Ne?
Witzig. Ja, schön. Horst, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit.
Ja, gerne. Hat mir Spaß gebracht.
Und dann würde ich euch Zuschauer und Zuhörer noch weiterhin bitten wollen, unbedingt euch noch den Artikel anzugucken, den ich doch dazu schreibe, und euch die Fotos anzugucken, die es da gibt. Da werde ich jetzt noch nicht zu viel spoilern, aber es gibt da echt ein paar geile Sachen, unter anderem aus Horst Angelkeller. Horst, vielen Dank, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich noch mal ein paar Sachen angucken.
Alles klar, schönen Dank.
109 Minuten Horst Hennings, wie er leibt und lebt. Ja, ich hoffe, euch hat der Podcast so gut gefallen, wie mir das Gespräch gefallen hat. Und ich bin tatsächlich auch sehr beflügelt und zufrieden zurückgefahren, weil ich selten einen Mensch erlebt habe, der so total positiv eingestellt ist zum Leben, zu dem, was er tut, und so in sich zufrieden ist und sich mit so wenig, mag man glauben, zufrieden gibt. Weil Horst hat ja gesagt, es ist ihm scheißegal, welchen Fisch er fängt, und so wie seine Augen geleuchtet haben, glaube ich ihm das auch einfach uneingeschränkt. Also ob es jetzt der Metadorsch in Norwegen ist oder der 20er Barsch irgendwo in irgendeiner Au, Horst ist einfach zufrieden und hat da einfach Bock drauf. Und das hat mich einfach ultra fasziniert und auch inspiriert, muss ich sagen. So völlig ohne Schwanzvergleich durch das Angelleben zu gehen, ohne Instagram-Kanal, ohne Ego-Probleme und ohne den ganzen Hassel, der uns heutzutage als moderne Sportfischer so oft umgibt. Ja, eine wichtige Sache in eigener Sache noch. Falls euch das gefällt, was ich hier mache mit dem Podcast, dann könnt ihr uns bei Dicht am Fisch ab jetzt auch unterstützen, beziehungsweise hier den Podcast unterstützen. Es gibt nämlich eine Plattform, die heißt Patreon. Das ist eine Plattform, bei dem ihr in so einem Art Abo-Modell monatliche Spenden abgeben könnt. Und diese Spenden kommen diesem Podcast dann zugute. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt damit immer ordentlich saufen gehe oder dass Sören mit der Kohle durchbrennt, sondern das bedeutet einfach, dass wir längere Anfahrtswege zum Beispiel auf uns nehmen können oder noch ein bisschen in die Technik investieren können. Wir haben nämlich so die ein oder andere Frage, wo es auch ins Ausland gehen soll, aber es ist halt einfach nicht möglich, mal eben irgendwelche Flüge nach Spanien zu bezahlen oder sonst irgendwas zu machen, nur um da anderthalb Stunden Podcast aufzunehmen und eine nette Fotostrecke zu machen. Das ist halt einfach nicht drin. Dafür ist Dicht am Fisch einfach kein dickes Unternehmen mit einem fetten Marketingbudget oder sowas. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dann schaut euch das mal auf dichtamfisch.de/podcast an und checkt da den Link zur Patreon-Plattform. Die Benefits, die wir euch dann anbieten, sind gerade in so drei Modelle eingegliedert. Da geht es dann von Mitbestimmungsrecht beim Podcast, was die Themen oder Gäste angeht, bis hin zu monatlichen internen Chats mit uns, oder der Hauptgewinn sozusagen ist ein DRF-Trip einmal im Jahr mit uns zusammen zu irgendeiner krassen Destination mit uns angeln zu gehen. Also wenn ihr ein bisschen Knete übrig habt und euch gefällt, was wir hier machen, dann checkt das mal ab, lasst ein bisschen Kohle da, und ich verspreche euch hoch und heilig, dass ich damit nicht saufen gehe. Ansonsten, wie immer, der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle, Dicht am Fisch auf Instagram, auf Facebook, oder wenn ihr persönlich was von mir sehen wollt, ich heiße Internet-8000 auf Instagram, da könnt ihr mir auch folgen und euch dicke Fische und ein paar sexy Stories angucken. Und da erfahrt ihr auch tatsächlich das ein oder andere Insight über den Podcast im Vorfeld, wen ich da so treffe oder wo ich hinfahre und so weiter. Also dann, bis zum nächsten Mal hoffentlich und euch dicke Fische und bleibt gesund.